Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Heute ist der Donnerstag, der 16. Januar. Es ist die Folge 273. Und Philipp, wir haben heute das erste Mal in diesem Jahr ein Depot, welches wir uns gemeinsam anschauen und auch hier roasten werden. Ganz frisch, es wird angegrillt. Und jetzt geht's los. Philipp, wie war denn deine Woche?
Bis jetzt sehr ereignisreich. Also ich bin wieder viel unterwegs. Das Jahr ist gestartet, also auch schon wieder ordentlich Flugmeilen gesammelt. Und natürlich als allererstes der erste Flug im Jahr, wie immer, ausgefallen traditionell. Danke, Lufthansa. Oh, und das Allerschönste ist, Marcel, wenn du dann Termine hast und du sagst, du kommst ein bisschen später und der Kunde dann völlig eskaliert, weil du schuld daran bist, dass die Lufthansa heute nicht fliegt.
Hat er dich kleben sehen auf der Landebahn?
Oder? Nee, aber ich habe es nur gehört vom Verkäufer. Also zu mir war er dann ganz nett. Ich war nämlich, jetzt halte ich fest, 15 Minuten zu spät. Und er hat sich danach massivst darüber beschwert. Ich lache mich kaputt.
Naja, das geht natürlich nicht.
Charakter kann man mit Geld nicht kaufen.
Nee, das stimmt.
Das, egal wie viel man hat. Ja, also das muss ich wirklich dazu sagen. Und es haben ja Leute letzte Woche ordentlich kommentiert unter unserem Video, dass dieser Podcast geeignet ist für alle, die mal Kreuzfahrt machen wollen, weil die AIDA, weil ich hier so AIDA-Werbung mache.
Ja,
unbezahlt. Und mir ist noch was eingefallen, was ich nicht erzählt habe.
Okay.
Und abends beim Essen, und das war eigentlich so mein Highlight immer, weißt du, was da zwischen den Gängen immer rumfährt? Das Schnapsi-Taxi.
Und Schnapsi-Taxi.
Schnapsi-Taxi. Und da konntest du dir beim Essen noch einen schönen Schnaps dazu kaufen.
Ja.
Und die haben richtig Palermo gemacht. Also hier mit Glocke, Schnapsi-Taxi und war cool.
Also ich dachte, so ein Roboter, der da alleine langfährt.
Nee, das waren zwei Menschen. Und die sind mit dem Schnapsi-Taxi rumgefahren, mit so einem Wagen und haben den Leuten, und du weißt nicht, wie viele Leute das Schnapsi-Taxi rufen.
Ja, klar. Wenn es einmal rumfährt, warum sollte man es nicht nutzen, ne? Also, solange es nicht das Koks-Taxi ist in Berlin, also ist ja alles gut.
Ist es denn bei dir bis jetzt die Woche gewesen?
Ja, eigentlich recht entspannt. Ich konnte mich sehr gut auf Börse konzentrieren. Bei mir sind so ein paar Aufträge, wo es einfach gerade schwierig ist, weil manche Sachen nicht geliefert werden können. Und wenn man nichts da hat, kann man nichts arbeiten. Und naja, wie es manchmal so ist, muss man da eben auch flexibel sein als Selbstständiger. Halb so wild.
Wir möchten natürlich an dieser Stelle, weil wir letzte Woche sehr viele Aufrufzahlen hatten, also uns erstmal recht herzlich bedanken bei allen, die liken, kommentieren und abonnieren und uns weiterempfehlen. Ihr unterstützt uns am meisten eigentlich, indem ihr uns 5 Sterne bei Spotify, aber natürlich auch auf Apple iTunes Podcasts gibt und uns abonniert, liked und kommentiert, wie gesagt. Und solltet ihr neu hier sein, schön, dass ihr da seid. Jetzt gleich alles das machen, was wir gerade gesagt haben. So verpasst ihr nie wieder eine Folge. Und wir bleiben kostenlos, aber nicht umsonst. Marcel, was erwartet unsere neuen Hörerinnen und Hörer eigentlich heute von deiner Seite aus in dem Podcast?
Ja, wir werden auf jeden Fall über die Aktienkultur sprechen, denn hier geht es nochmal ein bisschen darum, worum es eigentlich hier geht. Und dann werden wir natürlich einen Blick auf die Quartalszahlen werfen, die ja jetzt so begonnen hat, die Quartalssaison. Es gibt wieder eine Übernahme, davon können wir nicht ablassen, sowie aus dem Luxussegment Neuigkeiten, die durchaus relevant sind für viele, die uns hier folgen. Und dann haben wir noch einen gemeinsamen Flop der Woche.
Ich persönlich gehe heute mit dir in den Pharma-Bereich als allererstes oder mit euch. Dann sprechen wir über die IEA, also das ist nicht IKEA ohne K. Dann geht es weiter. Wir sprechen über die neue, moderne Berkshire, die Bill Ackman hier kreieren möchte. Spannende Idee. Und da gucken wir uns das Ganze kurz mal an. Und dann habe ich einen wunderbaren Artikel diese Woche im Handelsblatt gelesen zu einem Thema, was eigentlich jetzt erst noch so in den Kinderschuhen steckt. Und du hast den Artikel, glaube ich, dann hoffentlich auch gelesen. Ich habe ihn dir ja geschickt. Super spannendes Thema, bleibt auf jeden Fall dran. Wer hier eine Aktie findet, hier vielleicht schon am Anfang, der kann hier meines Erachtens nach ein 10, 20, 30, 40x auch hier über die Jahre erzielen, wenn man es schafft, hier den Gewinner zu picken. Wir haben den gemeinsamen Flop. Dann haben wir natürlich das wunderbare Depot von einem jungen Aktionär. 23 Jahre ist er alt. Und er hat uns alles zur Verfügung gestellt. Also wir können alles zeigen. Und dann als Investment-Idee, Marcel, habe ich heute etwas mitgebracht, was sowas von günstig bewertet ist. Eine der günstigsten Aktien im S&P 500. Und das Schöne kommt dazu, sie sind noch nicht mal zyklisch. Und ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, wir haben einige Aktien, die wir heute hier besprechen, nämlich 3, 6, 9, 10, 11, die wir uns genauer anschauen nach den Merkmalen der Qualität, ob sie auf unsere Watchlist passen würden. Und haltet euch fest, liebe Hörerinnen und Hörer, nur 3 davon schaffen es nicht.
Ja.
Also Qualität dieser Podcast heute. Ist heute mit Qualität bestückt.
Strotzt davor. Und bevor wir einsteigen heute in dieses erste Thema, haben wir natürlich unseren Werbepartner dabei.
Genau, und danach hört ihr uns die nächste Stunde komplett werbefrei. Also los geht's.
Hey Leute, seid ihr bereit, eure Online-Privatsphäre auf das nächste Level zu bringen? Ich möchte euch heute meinen treuen Begleiter im Netz vorstellen, ExpressVPN. Warum ExpressVPN? Nun, ich persönlich nutze es täglich, um anonym und sicher im Internet unterwegs zu sein. Ob beim Streaming, Online-Shopping oder einfach nur beim Surfen. Meine Daten sind geschützt und ich muss mir keine Sorgen machen, dass jemand mitliest. ExpressVPN hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in Sachen Datenschutz und wird von über 4 Millionen Nutzern in 180 Ländern verwendet. Es ist nicht nur unglaublich schnell, sondern auch super einfach zu bedienen, selbst für Technikmuffel wie mich. Mit nur einem Klick birgt es deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen gesamten Internetverkehr durch einen sicheren Tunnel. Und das Beste, ExpressVPN funktioniert mit über 50 Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime. Das heißt, ihr könnt eure Lieblingsinhalte von überall auf der Welt genießen, ohne Einschränkungen. Ich nutze es auf meinem Laptop, Smartphone und sogar auf meinem Smart TV. Mit einer einzigen Lizenz könnt ihr bis zu 8 Geräte gleichzeitig schützen. Und solltet ihr mal Fragen haben, steht der deutsche Kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung. Ihr wollt es ausprobieren? Dann holt euch jetzt 61% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan plus 4 Monate gratis. Geht einfach auf expressvpn.com/Aktienbuddies. Nochmal expressvpn.com/Aktienbuddies. Aktienbuddies mit dem großen A. Diesen Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn du dich heute anmeldest und es dir nicht gefallen sollte, gibt es eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Also es ist völlig risikofrei. Viel Spaß beim sicheren Surfen.
Dann kommen wir zum ersten Thema, Philipp, wie versprochen, und es hätte mein Flop der Woche sein können, aber der wurde getoppt von jemandem, deswegen ist es nicht mein Flop der Woche geworden, sondern erstmal einfach nur eine Feststellung.
Ein
Mini-Flop, weil es einfach
ein Flöppchen.
Eine Entwicklung ist, die mir jetzt so persönlich nicht gefällt, die auch vielleicht nicht gut ist für die Allgemeinheit. Aber es gibt wenige Aktionäre in Deutschland, Philipp, und über 12 Millionen sind es zwar geblieben, aber die Zahl sinkt nun zum zweiten Mal in Folge. Es sind nur 12,1 Millionen Menschen in diesem vergangenen Jahr, die Aktien und ETFs in ihren Portfolios abbildeten. 2023 waren es noch 200.000 mehr. 2022, so der Höchstkurs seit langem mit 12,9 Millionen, ist aktuell unübertroffen. Und die Gründe hier laut Aktieninstitut, die Zurückhaltung bei der Geldanlage, weil Unsicherheiten, gerade auch in der Wirtschaft, natürlich auch was mit den Kosten zu tun hatte, bei den Menschen, dass sie sagen auch, ich halte jetzt erstmal alles auf dem Tagesgeld um, vielleicht flexibel zu reagieren. Und natürlich die gestiegenen Zinsen sind hier auch ein Grund, weil es natürlich dann auch Alternativzinsen gibt, wie zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto und so. Auch wenn es jetzt nicht, wir wissen alle, es ist nicht so viel, wie jetzt zum Beispiel am Aktienmarkt dann möglich ist. Aber tatsächlich ist das natürlich für diejenigen, die etwas risikoaverse sind, eine Gelegenheit, da etwas günstiger zu parken oder zumindest ein bisschen sicherer. Ne? Und deswegen erstmal danke und schön, dass ihr alle dabei seid. Ja, das ist ja vor allen Dingen immer etwas, was man sich selbst Gutes tut, vor allem für die Altersvorsorge. Und wenn man sich jetzt zum Versicherungsberater setzt oder zum Finanzberater setzt, wird der natürlich immer, wenn es um die Altersvorsorge geht, die Rentenlücke berechnen. Und das ist kein großes Hexenwerk, da muss man jetzt auch kein wahnsinniger Mathe-Fuchs sein, sondern es ist tatsächlich für jeden greifbar, wenn man jetzt mal den durchschnittlichen Bruttolohn nimmt in Deutschland, der liegt etwa 4.500 Euro im Monat. Das sind 54.000 im Jahr als Bruttoeinkommen und das sind netto knapp 3.000 Euro. Philipp, wenn du dir das vorstellst, mal Inflation abgezogen, die ist nicht beachtet, auch keine Beförderung und Co. 3.000 Euro, du hast deinen Lebensstandard aufgebaut und dann wirst du Rentner. Ja. Dann bekommst du ja keine 3.000 aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern dann kriegst du halt so, die 48, 49, 50%, je nachdem, wie viel du eben dann auch eingezahlt hast.
Und es kommt, das ist ganz wichtig auch, es kommt ja auf die Rentenpunkte an.
Genau.
Ja, und es gibt ja Leute, die haben auch ewig erstmal studiert und haben dann da keine und du kriegst ja nur einen Punkt, wenn du in diesem Durchschnittslohn bist. Wenn du drunter bist, kriegst du ja weniger. Wenn du drüber bist, kriegst du mehr, aber es gedeckelt auf 2. Also das Maximum, das ist ja im Moment aktuell bei 2.400 Euro brutto, die Rente. Max, ja, da gehen noch ein paar Steuern auch noch runter, oder Sozialversicherung, das ist ganz, ganz wichtig, ja, das nur als kurzer Hinweis.
Genau, und jetzt musst du dir vorstellen, also nur mal ganz platt gesagt, wenn du jetzt gerade deinen Lebensstandard siehst und würdest dann mit der Hälfte des Einkommens auskommen, würde ich die Frage mit Nein beantworten können. Ne? Also ich glaube, das geht den meisten so. Und das, was da an Lücke bleibt, das ist im Prinzip das, was man halt sogenannte Rentenlücke benennt, wo dann wiederum der Finanzberater sagen würde, Mensch, hier, da müssen wir doch eine Lebensversicherung drauf klatschen. So, jetzt sind wir aber schlauer als viele andere, zumindest, also leider, muss man ja sagen, und investieren in etwas, was natürlich ein bisschen mehr Rendite bringt, weil wir haben ja den Faktor Zeit hier ganz deutlich dabei und müssen jetzt nicht irgendeine Versicherungsgesellschaft teurer bezahlen. Deswegen können wir in Aktien anlegen und auch in ETFs natürlich, und das ist genau der Grund, weshalb wir das alle machen, warum wir hier die Aktienkultur steigern möchten, dass wir eben nicht auf morgen verschieben und dann das große Fiasko haben, weil man sich dann deutlich verkleinern muss im Haushalt und auch im Lebensstandard. Ich meine, kann auch gut tun, ne? Muss man sich selbst für sich selber auch entscheiden, aber am Ende des Tages kann man natürlich mit mehr Flexibilität rechnen, wenn man einfach ein bisschen was vorsorgt. Und deswegen schön, dass alle hier schon mal mit dabei sind, und es macht auch Sinn, das durchaus weiter zu sagen. Also nicht unbedingt nur unseren Podcast, sondern auch generell macht was, ne, für die Altersvorsorge, denn jeder, und das hat meine Oma schon gesagt, die Rente, weiß ich nicht, ob ich da noch was bekomme, und das war schon 20, 25 Jahre her mittlerweile. Also ja, ne? Macht was und steckt am besten eure Familien und keine Ahnung mit an, wenn es nur ein kleiner Sparplan ist. Jeder Beitrag, der diese kleine oder diese Lücke, diese relativ große Lücke verkleinert, ist einer, der zu mehr führt. Und das geht auch Beamten so übrigens, weil da sind es 70%. Ich meine, es ist nicht die Hälfte, ist schon besser dastehen, aber die Rentenlücke ist trotzdem da.
Und es ist nicht, also das geht ja auch nach der Besoldung. Das ist ja eigentlich die große Frechheit, Jemand, der wirklich im gehobenen Dienst ist, der hat deutlich mehr. Daran kommen wir Normalverdiener gar nicht ran. Also das ist schon frech, finde ich persönlich, weil wir das natürlich auch alles mitfinanzieren, dieses ganze gesamte System. Ja. Wir brauchen einige Beamte, aber ich glaube, wir brauchen nicht die Hülle und Fülle der Beamten.
Auch nicht ganz richtig, weil Pensionsfonds gibt es zum Beispiel für Beamten in Sachsen. Genau. Ja, die werden also nicht direkt bezahlt von, also werden natürlich aus dem Steuerhaushalt mitgenommen, durchaus, aber natürlich auch, ich sag mal, angepasst natürlich auf die vielen Beamten, aber es sind natürlich zu viel, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden. Auch ein Grund, aber da wird es natürlich dann ins Große.
Und man sieht ja auch im Moment an Argentinien, da wurde ja Tabula Rasa gemacht bei den Beamten, und das Land existiert noch, liebe Leute.
Ja, ist verrückt, das stimmt. Das heißt jetzt natürlich für alle, die uns zuhören und Beamten, die freuen uns natürlich trotzdem, und es gibt viele wichtige Beamtenjobs, ganz wichtiger Punkt, also da nochmal der Tenor, dass wir jetzt nicht gegen alle Beamten sind,
das ist natürlich Quatsch,
viele sind ganz wichtig, und das ist ja auch klar, aber die haben trotzdem eine Lücke, und die muss auch gefüllt werden, und das sollte vielleicht jedem auf dem Schirm
bleiben. Auch ganz wichtig, ich wage jetzt schon die Prognose, dass in den nächsten 10 Jahren auch Beamte anfangen werden, in die Sozialkassen einzuzahlen. Ja, du wirst der Nächste sein als Selbstständiger?
Nein, ich werde mich so lange
mit Händen und Füßen wehren. Und dann wird die Krähe anfangen, sich selber noch zu bestechen.
Ja, oder unser Flop der Woche wird dann schon zuschlagen.
Es wird passieren.
Niemals.
Ich möchte mit dir in die Pharma-Welt gehen.
Gern.
Es scheint so, dass Pharma die letzten Jahre eigentlich dem Markt immer so ein bisschen hinterhergelaufen ist. Und das sieht man meistens auch an den Branchen-ETFs, wenn die es nicht schaffen, den MSCI World zu schlagen, dann könnte man sich ja auch da wieder Qualitätsinvestment raussuchen und sagen, Mensch, die investiere ich jetzt, die schaue ich mir jetzt mal genauer an. Und es gibt drei große Themen, die dieses Jahr von Pharma adressiert werden im Jahr 2025. Und es stehen sehr viele aussichtsreiche Studienergebnisse an. Und diese drei Themen, Marcel, möchte ich dir jetzt einmal kurz vorstellen. Und das erste ist natürlich, was wir alle kennen, wir sind selber davon betroffen, weil wir sind bei Novo Nordisk investiert.
Betroffen ist gut.
Und das ist nämlich das Diätmittel zum Schlucken statt zum Spritzen. Hier sind natürlich nachweislich Novo Nordisk und Eli Lilly ganz weit vorne. Der Forschungschef von Eli Lilly denkt groß, und er sagt, wenn es 2030, wenn die Entwicklung so weitergeht, mehr als 1 Milliarde Menschen mit Adipositas gibt, werden die Medikamente in Pillenform, der Bedarf wird riesig sein, und die Leute schlucken lieber was, als sich was zu spritzen. Also Punkt Nummer 1, weiterhin abnehmen.
Und Kosten ist natürlich auch ein Thema. Ne? Die Pillen sind natürlich deutlich günstiger herzustellen als diese jeweiligen Spritzen und den jeweiligen Befüllungen.
Dann Punkt Nummer 2, Marcel, sind Medikamente. Es werden innerhalb diesen Jahres werden Studiendaten erwartet gegen die aggressivsten Krebserkrankungen, die es gibt. Und ich persönlich wusste es nicht. Aber der aggressivste Krebs der Welt ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs. 9 von 10 Patienten mit dieser Diagnose sterben innerhalb von 5 Jahren. Das wusste ich persönlich nicht.
Super bitter, ja.
Aber es gibt hier eine Lösung anscheinend mit einem Mittel, von, das nennt sich Qvmeran von BioNTech. BioNTech hat sich das nämlich eingekauft aus Asien und entwickelt gemeinsam mit Genentech, einer Tochter von Roche, hier eine Lösung. Und derzeit testet BioNTech das Mittel in der zweiten von drei klinischen Studienphasen und es scheint relativ erfolgreich zu werden. Aber wir wissen natürlich auch, die meisten Medikamente, ganz wichtig, hier floppen noch in Stufe 3. Aber bisher entsteht bei 80% solcher Patienten, die das überlebt haben, auch nochmal ein neuer Krebs. Ja? Also das ist ein Riesenmittel.
Ja.
Und deswegen habe ich hier BioNTech auch heute mitgebracht und bin der Meinung, wenn man sagt, die schaffen das nochmal, dann ist das hier eine Mega-Chance. Weil das ist ein Riesenmarkt. Da werden auch viele bereit sein, sehr viel Geld zu bezahlen für diese, für ein Mittel gegen diesen Krebs. Und sie sind, BioNTech, die wissen, was sie machen. Ja, das haben sie bewiesen, dass sie das können. Und deswegen glaube ich, wenn man ein großes Depot hat, bin ich der Meinung, könnte das hier eine hochspekulative Idee sein. Sie haben den großen Vorteil, dass es Covid immer noch gibt. Manche sagen ja, gab es nie. Aber sie verdienen damit immer noch Geld. Der Impfstoff ist entwickelt. Sie kriegen davon immer noch, sie haben mit Pfizer einen richtig starken Partner hier an der Hand. Und sie sind gut kapitalisiert. Sie sind nicht verschuldet. Also spekulativ könnte man meines Erachtens nach sagen, mit einer kleinen Position einsteigen. Mal abwarten, was dieses Jahr im Sommer sollen die Daten kommen. Okay. Phase 3. Mhm. Weil ich glaube, wenn diese Phase 3 erfolgreich abgeschlossen wird, dann explodiert diese Aktie. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber deswegen habe ich BioNTech heute mal.
Ich bin ja ein großer Fan von dem Unternehmen selber und auch von dem, was sie schon geleistet haben. Und bisher stört mich natürlich aus Investmentsicht, dass sie ein One-Trick-Pony sind.
Bis jetzt.
Und dieser One-Trick ist im Prinzip jetzt ausgespielt. Ne? Also es ist nur noch davon leben und zerren und damit versuchen, weitere Impfstoffe für sämtliche, natürlich auch gerade Krebs zu bekämpfen. Das macht ja auch alles Sinn. Wenn das passiert, würde ich sagen, geht die Aktie auf jeden Fall richtig los, keine Frage. Genau das Gegenteil wird passieren, wenn sie es nicht bekommen, weil die, ich meine, von der Phase 3 bis zur Zulassung dauert es auch nochmal ein Stück, das darf man auch nicht unterschätzen. Gut, die sind stark kapitalisiert, die können das also auch, ich sag mal, gut durchwarten, bzw. vielleicht gibt es auch Notfallzulassungen, wo man sagt, okay, die Studiendaten lassen darauf hinweisen, dass man einfach auch schon
super spannend
loslegen kann, weil die Notfallzulassungen heißen ja schon, dass Umsätze generiert werden können, weil man eben gerade, bevor die Menschen sterben, natürlich dann schon die Wirkungen oder die Zulassungen zusetzt. Das wäre schon mal gut für die Aktien, für die Umsätze und so weiter. Es ist natürlich risikoreich, weil das, ich hoffe natürlich, dass es positiv ausgeht, aber kann natürlich auch immer in die andere Richtung rutschen.
Aber auch super spannend, dass man sich wieder hier einen starken Partner dazu holt. Roche, das ist ja ein mega Pharmaunternehmen auf der Welt.
Das stimmt.
Auch brutale Renditen, brutal starke, tolle Medikamente auch bisher entwickelt. Und Punkt Nummer 3, Marcel, ist ein Mittel gegen die häufigste Todesursache in Deutschland. Das sind nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und 2023 war diese Volkskrankheit, Herz-Kreislauf-Erkrankung, für ein Drittel der Todesfälle in Deutschland verantwortlich. Und Novartis, namentlich hier genannt, entwickelt derzeit ein Medikament, das genau an diesem Faktor ansetzt. Es ist das erste Medikament, das den Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, LPA, direkt adressiert. Das heißt also, man versucht nicht nur die Symptome dann zu bekämpfen, sondern auch die Ursachen. Dass das Mittel den Faktor senkt, hat Novartis schon in der zweiten Phase gezeigt. Je nach Dosis ging das Niveau zwischen 35% und 80% zurück und der Molekularbiologe Crowmeyer von MIG Capital sagt, das ist mehr als beachtlich. Also könnte auch hier Novartis ein neuer Blockbuster gelingen, wenn die Phase 3, ganz, ganz wichtig wieder, hier ein Erfolg ist und von einem Blockbuster-Medikament spricht man natürlich, wenn es mehr als 1 Milliarde Dollar Umsatz erzielt. Ich bin der Meinung, auch hier wieder, also für mich ist es kein Kauf. Ich hoffe natürlich, dass es klappt. Du weißt selber, ich bin bei Royalty Pharma mit dabei. Das ist mein aktiv gemanagtes Unternehmen. Die kaufen sich Anteile an Medikamenten. Die haben auch welche bei Roche, bei Novartis. Vielleicht kaufen sie sich dann auch da wieder welche zu. Wenn man jetzt sagt, Mensch, ich bin aber eher mehr so der passive Anleger. Ich möchte breit streuen und feuern. Da kommt mir natürlich gleich ein breit gestreuter Indexfonds auf den MSCI World Healthcare. Hier zum Beispiel haben wir als Beispiel den von X-Trackers mit dabei. der investiert wirklich in Pharma- und Medizintechnikunternehmen der gesamten Welt. Dann kann man aber sagen, ach, ich möchte mich lieber spezialisieren auf die Amerikaner. Dann gibt es den MSCI US Healthcare. Aber welche Idee ich hier gar nicht so verkehrt finde, ist zu sagen, wenn man an diese Themengebiete glaubt, Marcel, zu sagen, jetzt schaue ich mich mal konzentriert in Europa um. Weil Novo Nordisk, BioNTech zählt natürlich zu den Amerikanern, aber Roche und Novartis, die sind ja alle mit dabei. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser ETF vielleicht es sogar schafft, mal auch den US-Verfolger sozusagen mal outzuperformen, weil wir haben doch hohe Pharmakompetenz hier auch in Europa, wo wir meines Erachtens nach wirklich stolz drauf sein können.
Ja, genau. Ne? Also auch Bayer ist ja vielleicht noch zu erwähnen, also nicht als Rendite, ja. Aber auch da können natürlich wieder neue Medikamente aus der Schmiede kommen, wäre ja ganz praktisch, auch für das Unternehmen. Was diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, da ist ja auch tatsächlich, das ist so ein Nebeneffekt von den Produkten von Novo Nordisk und Eli Lilly, dass sie natürlich da auch die Risiken für Schlaganfälle und so auch mit reduzieren und natürlich auch Teile von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ich sag mal so generell mit runterschrauben. Natürlich für alle diejenigen, die es natürlich nutzen, ne? Sonst ist natürlich Quatsch. Aber auch das natürlich gute und positive Effekte und da bin ich ganz bei dir. Da kann man, denke ich, immer irgendwie was finden, egal welcher Typ Anleger man sein möchte.
Du hast uns noch Pfizer mitgebracht.
Ich habe noch, genau. Also Pfizer ist nach wie vor auch in der Krebsforschung enorm erfolgreich und auch weit dabei. Hat auch einige Phase 3 Studien, die doch ganz gut und vielversprechend sind. Natürlich auch die Pille für das Abnehmen-Medikament ist auch bei Pfizer, sind die mit dabei. Ne? Das ist ein Wettrennen für alle, muss man sagen. Ja. Und egal, wer es schafft, es werden mehrere gewinnen, einfach weil die Nachfrage riesig ist auf der ganzen Welt. Natürlich auch die Folge, dass man einfach wirklich weniger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leidet. Ja, das ist ja auch nochmal etwas, was natürlich dann hilft. Und und neben Pfizer habe ich auch trotzdem im Depot Novo Nordisk. Eli Lilly würde ich noch abwarten, wäre mir zu teuer. Also generell, BioNTech habe ich jetzt schon erzählt. Roche finde ich auch sehr spannend, wer da rein will, ist kein Fehler. Novartis sehe ich genauso. Und dann gibt es ja noch die anderen, die auch spannend sind, ne? Von Amgen über Merck darf man auch nicht vergessen, 30% vom Allzeithoch weg. Also Merck Co., die amerikanische, auch die sehr, sehr starke immer Krebsbekämpfung darf man auch nicht unterschlagen. Und
gibt es schon viele. Oder einfach den ETF. Du hast ganz ja gerade jetzt einmal alle aufgelistet.
Es ist für mich eh ein Herzensthema, weil ich finde es einfach gut, dass solche Entwicklungen tatsächlich so die schlimmsten Krankheiten irgendwie vielleicht mal früher oder später besiegen oder auch, es ist ja wirklich Leid, was man keinem wünscht, ne? Also egal, was man da jetzt hernimmt, das ist ja alles auch etwas, was man wirklich nicht braucht im Leben und wünsche ich mir tatsächlich nur mehr Erfolg und mehr Erfolg. Und das ist ja das Schöne. Und vielleicht noch der kleine Schwenk ist ja aktuell, diese Woche war ja auch von JP Morgan die Konferenz, die Healthcare-Konferenz, wo ich sag mal alle großen Pharmakonzerne mal sprechen und auch Einrichtungen, Medizintechnik, Unternehmen und so weiter. Ist wie so eine ganz große Messe, wo sie alle mal treffen. Und Illumina zum Beispiel hat mit KI-Innovationen wieder geglänzt, ne, dass man noch viel, viel schneller jetzt auch die DNA sequenzieren kann und da auch direkt matchen kann mit den jeweiligen Wirkstoffen und all das. KI ist ein Riesenthema, wird hier auch nochmal die Beschleunigung für alle, die damit zusammenhängen, natürlich Folge leisten. Da wird nicht nur Nvidia wieder profitieren, natürlich auch die ganzen Pharmakonzerne und das ist auch in dem Falle ganz stark, weil umso schneller so eine Studienzulassung kommt und gerade da ist KI auch wichtig, die ganzen administrativen Sachen, die Sachen, die da aufgezeichnet werden müssen, die Zulassung kann eher kommen, wenn die Phasen schneller durchlaufen werden und da auch die Ergebnisse präsentiert werden können. Also all das spielt da mit rein und KI ist da, wie gesagt, schon sehr, sehr stark. Wir kommen zu den Quartalszahlen diese Woche.
Endlich geht es los.
Und BlackRock hat ja so ein bisschen angefangen diese Woche, so was die zumindest die namhaften Geschichten sind. Ne? Da ist BlackRock wirklich, vorangestürzt in diese Quartalssaison, wirklich mit wahnsinnig starken Zahlen. Gewinnseitig konnte man sehr gut übertreffen, die Erwartungen, dass man fast $12 je Aktie und damit fast 70 Cent übertroffen. Umsatzseitig konnte man 100 Millionen US-Dollar mehr generieren als ohnehin schon die hohen Erwartungen. Das heißt, 5,7 Milliarden bleiben unterm Strich für ein Quartal an. Umsatz hängt. 22,7% im Jahresvergleich Wachstum, das ist wirklich deutlich. Heißt 14% im Jahresumsatz komplett, also von Quartal zu Quartal waren 22,7%. Hat es natürlich mitgeholfen, nochmal aufzuwerten. Und die Gründe hier sind natürlich positive Märkte und wiederum natürlich der Einfluss auf die Vermögen. Ne? Wenn die Märkte steigen, steigt natürlich auch das ist so ein Zinseszinseffekt, der sich natürlich auch bei BlackRock selber sehr stark bemerkbar macht. Gestärkt, also plus organisches Wachstum bei den Basisgebühren weil umso höher natürlich die Werte, desto eher sind natürlich die Gebühren interessant, vor allem auch bei deutlichen mehr Einlagen. Und eine steigende Performancegebühr, die ja ebenfalls noch wächst dadurch.
Ja.
Umsätze aus Technologiedienstleistungen kommen auch noch hinzu. Die sind noch relativ frisch, deswegen auch nochmal spannend, dass man da noch einen weiteren Zweig aufgemacht hat. Und halte ich fest, 11,6 Billionen Dollar werden jetzt bei BlackRock verwaltet. Wahnsinn. Und das ist natürlich ein Rekordniveau. Dazu kommt ein Rekordzufluss in dem Jahr 2024 von 641 Milliarden. Also man kann jetzt mal ausrechnen, alle DAX-Konzerne, wie oft der DAX da mit inbegriffen ist. Und davon nur in dem Quartal 281 Milliarden. Also Hut ab, es läuft an den Börsen, es läuft bei BlackRock und ich glaube, die Bewertung kann sich auch sehen lassen.
Aber wieso sind wir hier nicht investiert?
Die Frage habe ich mir auch gestellt.
Marcel, was machen Sachen?
Ja.
Weil diese Aktie ist natürlich unfassbar günstig. Also das historische KGV liegt bei 22. Wir haben starkes Wachstum beim Umsatz und beim Gewinn. Und ich glaube, wir sehen hier gerade, warum diese Aktie nicht so wirklich nach oben durch die Decke schießt, wie zum Beispiel so ein Fast Grower, obwohl sie für 2026 die Estimates ja genau da sind, zweistelliges Wachstum. Aber für 27 soll der Umsatz ja nur um 5,81% wachsen. Sollten diese Erwartungen übertroffen werden, könnte ich mir vorstellen, dass diese Aktie aktuell eine enorme Chance bietet. Und ich bin der Meinung, wenn man jetzt einsteigen, Augen zu und durch oder vielleicht einen Sparplan.
Ja, vielleicht noch hinzu zu sagen, dass die Analysten, wenn die jetzt in zwei Jahren schätzen, ist natürlich sehr, sehr im Dunkeln tappen, weil wir natürlich nicht alle wissen, wie ist die Wirtschaftssituation weltweit, ne? Was passiert noch und was kommt da noch hinzu. Rein charttechnisch ist man jetzt wieder auf dem höchsten Niveau, sprich nahe Allzeithoch und durchaus könnte diese Talfahrt, die hier stattgefunden hat, ich meine, wenn man davon sprechen kann, ist ja trotzdem auf einem guten Niveau, dann kann man hier durchaus auch mal wieder den Fuß mit reinsetzen und wie gesagt, die Bewertung, ja, die spricht für sich. Dann JP Morgan Chase, das ist im Prinzip die wichtigste Bank, die man damit, oder zumindest auch die auffälligste Bank, die berichtet hat. Auch gewinnseitig konnte man hier deutlich übertreffen, prozentual wirklich beachtlich, also 4,8 US-Dollar je Aktie Gewinn, was sehr, sehr gut ist, 71 Dollar Cent ist mehr als erwartet. Und der Umsatz mit 13,4% konnte natürlich auch im Jahresvergleich zulegen. 2,18 Milliarden mehr Umsatz. Das ist natürlich wirklich stark und zeigt ganz klar, dass sie der Platzhirsch sind und vor allen Dingen auch, dass die Investmentgeschichten bei denen natürlich große Rolle spielen. Also nicht dieses klassische Zinsgeschäft, sondern eben auch mehr und mehr Aktivitäten an der Börse, größere Investitionen. Auch natürlich die Börsengänge, die Ende letzten Jahres noch ein bisschen zugelegt haben. Das hilft natürlich dem Unternehmen nach und nach hier weiter zu wachsen. Und für mich die Bank, die ich am ehesten vertrauen würde aus Investmentsicht. Und da, wenn ich in eine Bank investieren würde, und war ich auch schon mal kurzfristig, dann würde ich JP Morgan Chase wahrscheinlich auch auswählen.
Sie sind doch, glaube ich, sogar auch die größte Bank der Welt, oder?
Sind sie, ja, klar. Und da geht, glaube ich, auch nichts vorbei. Und dann hat natürlich diese Investmentgeschichten, das, ja, das sind sie einfach.
Und der Donald Trump ist ja auch mehr für die Banken und für freie Märkte.
Ja, das kommt noch hinzu, das stimmt. Ja, dann als nächstes Taiwan Semiconductor, kurz TSMC, ist, ich sag mal so, die Achillesferse der kompletten Halbleiterindustrie, wenn man so möchte.
Der Welt.
Und ja, absolut, genau. Also da, ja, stimmt, wenn man so sieht, natürlich auch aus allen anderen Segmenten dazu. Ne? Und auch da waren die Erwartungen weit geschlagen worden. Das ist wirklich toll und wirklich sehr stark. Beim Gewinn, ich sag mal, fast das Ziel erreicht, aber beim Umsatz nochmal um 890 Millionen US-Dollar überperformt, 37% Wachstum auf Jahresvergleich in dem gleichen Quartal. Also Hut ab, Aktie wirklich sehr sportlich unterwegs, findet auch so den Weg langsam Richtung Allzeithoch. Und dann habe ich mal tiefer gegraben in diese Präsentation, die Taiwan Semiconductor den Anlegern mitgegeben hat. Und die High-End-Chips, die sind auf 3-Nanometer-Basis, die wachsen stark. Und die sind natürlich vorgesehen für KI und noch für höhere Aufgaben. Und da muss man sagen, 58% Wachstum bei den Laptop-Chips, was natürlich damit zusammenhängt, dass auch natürlich sehr viele Laptops, die natürlich jetzt auf den Markt kommen, auch KI-fähig sind. Mhm. Ja, also niemand kauft sich einen altbackenen Laptop. 23% bei den Smartphones, auch da hat es ordentlich zugelegt, weil natürlich auch, wenn man sagt, die Samsung-Smartphones zum Beispiel sind ja alle, die zumindest die High-End-Geräte, auch wieder mit den Qualcomm-Snapdragons ausgerüstet, die KI-fähig sind. Also hier sieht man erstmal, wie stark da das Wachstum nur in diesem Segment kommt und wo natürlich die anderen Sachen so ein bisschen zurückgehen. Auch Automotive hat ein bisschen zugelegt, was durchaus auch mal positiv ist für die Automobilbranche vielleicht. Ja, Aktie kurz vom Allzeithoch und ich sag mal, jetzt kann man sagen, ich investiere in TSMC. Wäre natürlich langfristig kein Fehler gewesen, wer das Taiwan-Risiko meiden möchte, bevor in China da irgendwelche schlechten Entscheidungen getroffen werden. könnte durchaus jetzt mit solchen Zahlen mal Richtung Qualcomm blicken. Denn letzten Endes hat Qualcomm diese Chips, die hier mit unter anderem verantwortlich sind, in die jeweiligen Geräte gebaut. Und ich bin investiert. Mich hat das eher bestätigt, dahingehend, dass
Qualcomm... TSMC baut doch für Qualcomm. Qualcomm baut ja nicht selber.
Nee, genau, richtig, ja, genau.
Deswegen. Aber wie wird man dann das Taiwan-Risiko los?
Man wird es nicht direkt los, das ist klar, aber man hat natürlich nicht nur, man hat natürlich auch noch ein bisschen die Möglichkeit zu sagen, okay, das Unternehmen jetzt nicht von Taiwan, am Ende wird TSMC stärker getroffen als in Qualcomm, jetzt mal langfristig gedacht, ne? Also wenn es wirklich irgendwie zum Worst Case kommt, wird es bei allen natürlich abrauschen, aber ich glaube, dann kommt eher mal noch eine, ja, die nicht in Taiwan sitzen oder vielleicht auch nicht direkt aus Taiwan, ne? Also Taiwan, Semikontakte geht ja in die Breite, die haben ja Werke jetzt mittlerweile auch in Japan und so weiter und da werden sich natürlich auch ein bisschen breiter aufstellen und nach wird sich das eher bei Qualcomm erholen als die Taiwan Semikontakte selbst, die natürlich das Herzstück immer noch in Taiwan haben und ich glaube aber, den Trend zu spielen und wenn man das jetzt nicht im Depot direkt haben möchte, sondern eben Qualcomm, könnte da diesen Trend der Laptops und Smartphones-Chips gerade in Richtung KI durchaus nochmal
ziehen. Du kannst ja mal schauen, bitte, wo steht denn Texas Instruments? Weil Texas Instruments hat ja einen sich selber sozusagen Burggraben erschaffen, weil die selber produzieren.
Ja.
Die produzieren alle ihre Chips alle selber. Ich weiß nicht, wie der Chart aussieht.
Ja, ist ein relativ stabiles Geschehen, aber auch ein sehr langweiliges. Also sprich, alle das, wo die laufen, sind die nicht dabei.
Ja,
und ich glaube, dass sie in dem Thema KI nicht wirklich richtig existent sind. Müssen wir sie auch weiter einlesen, aber zumindest sieht man es nicht wirklich am Chart, dass sie da so richtig zulegen. Ne? Da ist sogar eine Qualcomm durchaus sportlicher, obwohl da auch Rücksetzer ja waren. Ne?
Und also, Broadcom,
Broadcom ist ja klar, ne? Bei Broadcom haben wir es ja gesehen.
Dass ich habe die Woche gelesen, dass Broadcom in 99% aller Geräte der Welt ist.
Ja.
Das musst du dir mal überlegen.
Genau.
Ja, 99%.
Die stehen ja mit den Produkten ja auch nicht im Wettbewerb zu Qualcomm.
Genau.
Die haben ja andere Chips, Wahnsinn. Andere Typen und noch, da natürlich ganz andere ich sag mal Segmente. Aber sie sind auch charttechnisch wirklich sehr, sehr bullig nach wie vor Broadcom. Und klar, die werden auch das Problem haben, wenn Taiwan Semikontraktor abkackt, das ist klar. Aber das wird die ganze Halbleiter und auch die ganze Wirtschaft betreffen. Aber hoffen wir mal, dass nicht so passiert, das Risiko. Ja. Aber ist, glaube ich, Qualcomm
also auch eine gute Idee. Also für mich ist die Aktie kein Kauf, ganz klar. Dieses ganze Taiwan-Risiko.
Also das Direkte, muss man sagen.
Genau,
weil im Zweifel gehört die Aktie nicht mehr. Genau. Das ist ja das Problem. Also es ist eine ADR. Man weiß nicht direkt, wird sie dir ja dann ewig noch gehören oder nicht, wenn China da plötzlich ist und das ist wirklich.
Aber fundamental sind sie ein Fast Grower, gar nicht so teuer bewertet, weil hier natürlich auch dieser Risiko-Discount mit drin ist.
Ja.
Und nach Peter Lynch ist es hier ein ganz klassischer Buy and Hold. Und ich finde persönlich auch, ein Sparplan hätte man hier wirklich nie was falsch gemacht. Diese Aktie läuft ja wie am Schnürchen nach oben gezogen.
Wenn man das Risiko einfach sagt, das ist für mich nicht existent, das wird nicht passieren, und das ist ja auch völlig legitim, ne, diese Entscheidung, wird da auch gar keinem was vorsetzen. Aber wenn man sich die Wachstumsraten anschaut, ist es wirklich beachtlich, was dieses Unternehmen da hinlegt, in welcher Zuverlässigkeit und auch Konstanz sie da alle Wege vorbereiten für die Zukunft. Hut ab.
Kommen wir zu einem Thema, was wir hier schon seit langem immer mal wieder mitgebracht haben. Letzte Woche hat sich ja sogar jemand bedankt bei uns wegen Constellation Energy. Und ich persönlich finde, dieses Thema Atomkraft ist immer noch etwas, was viel zu wenig eigentlich in den meisten Depots Einzug gehalten hat. Und diese Woche hat jetzt auch die Internationale Energieagentur, die IEA, endlich weltweit einfach auch mal wieder bestätigt und bekannt gegeben, Kernkraft steht vor einem Comeback. Das Interesse an der Kernenergie aktuell, Marcel, ist so groß wie seit der Ölkrise in den 1970ern nicht mehr. Und in mehr als 40 Ländern der Welt, diese streben alle wieder nach dem Ausbau der Kernenergie. Das hat die IEA mitgeteilt. Die Stromerzeugung aus der weltweiten Flotte von Reaktoren umfasst aktuell 420 Reaktoren und das ist ein neuer Höchststand. Also wir haben mehr Atomkraft auf der Welt als je zuvor und sie ist auch nicht wegzudenken. Ja, das muss man ganz klar sagen, weil Kernenergie macht aktuell 10% der weltweiten Stromerzeugung, Tendenz steigend aus. Ja, und sie ist nach Wasserkraft die zweitgrößte Quelle für emissionsarme Elektrizität. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das Thema ist noch lange nicht vorbei, wird eigentlich aufgrund des ganzen Datenhungers, der ganzen Digitalisierung, der Mobilität noch viel, viel wichtiger. Und wir brauchen einen zuverlässigen, gesunden, grünen Strom, der einfach auch dauerhaft fließt, ja. Und wie gesagt, ich spiele es über Constellation Energy, BWX Technologies, da bist du ja auch, ich weiß gar nicht, bist du wieder mit dabei? Mhm. Genau. Also das sind alles so Punkte, aber ich persönlich finde, wenn man jetzt sagt, boah, da gibt es ja noch so viel mehr mit Urananreicherung etc. Und da gibt es einen wunderbaren ETF auch von VanEck, den VanEck Uranium and Nuclear Technologies USITS ETF. Ich finde, das ist eine spannende Idee, auch wenn man sich vielleicht mal hier einfach nur eine Idee mitnehmen möchte, in welche man Unternehmen man sich genauer mal anschauen kann. Weil hier die Top 10 sind von Cameco bis Mitsubishi Heavy Industries, aber auch die von uns investierte BWX Technologies ist hier auch mit vertreten. Und ich glaube, langfristig, wenn man hier ein interessantes Unternehmen findet, könnte man hier weiterhin ja gute Renditen erzielen. Ich würde es nicht zu spekulativ machen, weil dieses ganze Thema, die kleinen Reaktoren etc., wir haben nachher noch ein hochspekulatives Thema als mein Top der Woche. Ich würde hier eher auf was Solides achten, weil dieser Markt ist entwickelt. 10% der weltweiten Energie kommt aus Atomkraft. Tendenz, wie gesagt, eher steigend. Und das meines Erachtens nach werden sich die Großen das nicht mehr streitig machen lassen von irgendwelchen kleinen Startups oder die werden sie dann übernehmen.
Das ja, womöglich.
Ist im Zweifel, ist meine Theorie. Ich wollte es nur nochmal mitbringen, weil ich glaube, hier ist einfach noch das Ende der Fahnenstange definitiv noch nicht erreicht.
Ja, genau. Wenn es für sich natürlich komplett ausschließt, das Thema, dann ist das auch völlig legitim. Also
natürlich.
Gut. Also nur bevor jetzt da natürlich jemand empört aufspringt, das ist also ganz klar, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie immer. Ich möchte auch gerne nochmal drauf eingehen, NuScale Power zum Beispiel, das sind so kleine Startups, die mittlerweile Bewertungen von jenseits von Gut und Böse haben, aufgrund dieser Thematik, dass es aufkommt. Da würde ich ganz stark vorwarnen, die werden in diesem Jahr 15 Millionen Euro Dollar Umsatz machen und haben eine Bewertung von 2 Milliarden. Also Vorsicht, das ist
stark.
Wirklich weit weg von Gut und Böse und erinnert sehr stark an diesen Wasserstoff-Hype, den wir eben vor ein paar Jahren schon mal gesehen haben. Also da ist die Messe nicht gelesen, aber deswegen gehe ich auch, genauso wie du, mit den stabilen, wichtigen Großen, also Constellation Energy und auch BWXT. Gibt natürlich ein paar andere, die man da reinlegen kann. Und Constellation Energy hat man ja letzte Woche schon besprochen. Die sind jetzt an der 100 Milliarden Bewertung mittlerweile und nach der Übernahme, die wurde ja gefeiert. Und dann habe ich gesagt, naja, werden vielleicht noch 10-15% machen, sind auf dem Weg dahin. Also abwarten, wenn man da rein will, noch ein bisschen den Rücksetzer, der kommt irgendwann. Also da ganz vorsichtig voranschreiten. Ein Unternehmen, was man vielleicht investieren sollte, bevor man es wieder vergessen hat zu tun, ist vielleicht Johnson & Johnson. So, klar, Disclaimer-Hinweis, wir sind beide auch wieder investiert, aber diese Aktie ist einfach super günstig und das wird schon relativ lange, muss man sagen. Auch sie sind haben so ein bisschen dieses Übernahmefieber in diesem Jahr mit reingestochen, denn letztes Woche haben wir schon 3 Übernahmen besprochen und jetzt ist die nächste am Anfang der Woche bekannt gegeben worden und zwar möchte Johnson & Johnson Intracellular Therapies übernehmen für $132 je Aktie. Das heißt, 14,6 Milliarden Dollar legen sie hier auf den Tisch für dieses Unternehmen und sie sind, also Intracellular ist für die Vermarktung und Entwicklung von Therapeutika für Erkrankungen des zentralen Nervensystems Spezialist. Und die Finanzierung wird bar und durch Kredite abgebildet. Ja, das wird noch dieses Jahr abgeschlossen, so Johnson & Johnson. Und es soll vor allen Dingen das neurowissenschaftliche Portfolio von Johnson & Johnson weiter ergänzen. Und sie haben schon einen sehr interessanten Kandidaten, der schon Geld bringt. Und zwar Caplyta heißt das. Nimmt man einmal täglich ein, orales Präparat von Intracellular, das zur Behandlung von Erwachsenen mit Schizophrenie zugelassen ist. Und hier soll es natürlich noch weitere geben. Es gibt noch einige, zum Beispiel in der Phase 2 für Angststörungen und Alzheimer-bedingten Psychosen, die das eben auch bekämpft, ne? Dass so Folgekrankheiten sind auch von manchen Sachen. Und tatsächlich, wenn man sich mal so die fundamentalen Daten von Intracellular anschaut, sieht man eben auch, dass sie dieses Geschäftsjahr 2024 noch in den Verlusten agieren, aber schon nächstes Jahr skalieren wollen. Und das nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich deutlich in meinen Augen. Aber gerade wenn man die Gewinne mal so die Sprünge anschaut, die da sind, ist da schon einiges zu holen. Und ich glaube, dass Johnson & Johnson noch zum richtigen Zeitpunkt hier zugegriffen hat, bevor diese Aktie durch die Decke geht und vielleicht noch mehr an Wert generiert, was dann die Übernahme wieder schwieriger und teurer macht. Insofern, gute Chance.
Also die M&A-Manager von Johnson & Johnson scheinen gute Stockpicker zu sein.
Haben in der Schule aufgepasst.
Aber trotzdem trotzdem kommt dieses Unternehmen gefühlt nicht vom Fleck, ja. Natürlich. Also sie sind fundamental eine Bank. Sie haben ein AAA-Rating. Sie wachsen beim Umsatz, beim Gewinn. Sie zahlen eine wunderbare Dividende. Sie sind ein Dividendenkönig. Sie erhöhen die schon seit über 50 Jahren. Das sind die Gründe, warum wir hier investiert sind und auch investiert bleiben. Und Marcel, ich glaube, hier hat man einen, wir sprechen ja auch immer so von dieser Sicherheitsmarge. Ja, das macht ja Buffett auch. Und hier ist ein historisches KGV von 22,8. Jetzt sind wir bei 13. Also wie viel Sicherheitsmarge, liebe Leute, will man denn doch noch haben? Ich glaube, man könnte ja auch einen Sparplan mal starten. Aber irgendwann wird diese Aktie, weil die Bewertung, also das Umsätze und Gewinne, die wachsen wie am Schnürchen nach oben gezogen. Irgendwann wird diese Aktie, das ist ja diese Geschichte wieder mit dem Hund, der mal vorläuft, mal zurück. Und wenn wir als Anleger das Herrchen sind, ich sag dir eins, und Johnson & Johnson ist der Hund. Wir sehen den schon gar nicht mehr, weil der so weit zurückgekommen ist. Aber irgendwann hat der Hund Hunger und dann kommt er wieder nach Hause.
Meine Spekulation diese Woche, Philipp, meine erste ist, dass Johnson & Johnson, und das ist eigentlich fast schon ein bisschen mutig, weil diese Korrektur aktuell, die auf recht hohem Niveau ist, sich eine Weile ziehen kann, noch bis sie ausbricht. Aber ich glaube, die wird schon dieses Jahr fallen, wird ein neues Allzeithoch. Und ich mache es ganz konkret, sie wird 190 Dollar noch erreichen. Und aktuell steht sie bei 147 Dollar. Das Jahr ist zum Glück noch lang, dass ich mir so mutigen Dinger hier hoffentlich mit einem Punkt abhole. Wie dem auch sei, ich bin natürlich investiert. Ich hoffe auch, dass das passiert. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass das eintritt. Sind 30% jetzt in etwa, die bis zum Allzeithoch drennen. Und ich glaube, das plus Dividende
das
dann
schon eine gute stark. Rallye wäre. Ich wünsche es dir auf jeden Fall.
Natürlich lieber auch, Marcel. Ne? Du dir doch selber.
Ja, natürlich. Depot Roast Januar
völlig selbstlos.
2025. Ausrufezeichen. Ich bin ja ein großer Fan von Bill Ackman.
Ja, das stimmt.
Und er hat ja sich einige Anteile an der Howard Hughes Holding gekauft. Was ist das? Das ist ein Immobilienentwickler aus den USA. Und jetzt hat er bekannt gegeben, dass er diesem Unternehmen einen Fusionsvorschlag unterbreitet hat. Und Ziel des Deals ist die Transformation der US-Firma, wie er selber sagt, in eine moderne Berkshire Hathaway. Also er nimmt den Mund ziemlich voll, ja. Und der Plan des aktivistischen Investors sieht vor, die Howard Hughes mit einer neu gegründeten Pershing-Tochtergesellschaft zu verschmelzen und das Geschäft der entstehenden Firma nach der Fusion deutlich zu erweitern. Unter der Leitung natürlich von Bill Ackman würde das Unternehmen in Vermögenswerte investieren und damit dem langfristigen Ziel, den inneren Wert der Aktie mit einer hohen kumulierten Rendite zu steigern, auch schaffen. Dabei gab der Investor mit Entschuldigung an Herrn Buffett wirklich bekannt, es soll eine moderne Berkshire Hathaway werden. Das Unternehmen soll Minderheitsbeteiligungen an operativen Unternehmen erwerben. Das macht man natürlich schlau, aus dem Cashflow von Immobilien dann auch in sowas zu investieren. Bill Ackman zeigt sich voller Zuversicht in dem, was er dort veröffentlicht hat. Ich zitiere: Alle Gründe, die ich genannt habe, aus all den oben genannten Gründen sind wir davon überzeugt, dass wir der richtige langfristige Eigentümer für Howard Hughes Hughes sind. Und er schreibt in Anlehnung an den Namensgeber von Howard Hughes, dem weltweit besten Flieger und Unternehmer, möchten wir diesem Vogel Flügel verleihen.
Und anschaulich.
Er kann das natürlich sagen, weil er hat schon mehr als 30% von dem Unternehmen. Und ganz wichtig, was würde jetzt passieren, wenn man jetzt hier einsteigt bei diesem Unternehmen? Also es ist für mich eine Idee, wenn man der Bill Ackman-Idee folgen will und der Spekulation, weil, jetzt kommt's Marcel, die Howard Hughes Holding soll an der Börse bleiben. Also es wird zwar verschmolzen, aber die Aktie bleibt an der Börse und man kann eigentlich jetzt schon einsteigen, bevor die Reise richtig losgeht. Bill Ackman hat gleich ein Übernahmeangebot für alle Aktien gemacht von 80 Dollar, weil er sagt, ich kann das auch ohne die Börse. Es wird gespannt, weil er geht nämlich davon aus, dass der Vorstand das Angebot nicht annehmen wird. Also okay. der Übernahme, und deswegen hat er dann gleich vorgeschlagen, das zu fusionieren und das Ding jetzt hier mal richtig groß zu machen.
Ich
wollte
gerade sagen, weil wenn er 80 Dollar zahlt, dann wird das wahrscheinlich auch von der Börse nehmen müssen.
Also er will. Will
das von der Börse nehmen?
Ja. Er würde am liebsten natürlich, also jetzt ist die Frage, ist das jetzt eine Finte? um mehr Unterstützer zu finden, weil wenn er natürlich mehr Aktionäre auf seiner Seite hat, kann er darüber abstimmen lassen, dass fusioniert wird. Und er ist ein aktivistischer Investor.
Das stimmt. Also,
ja, er ist ja keiner, der jetzt sagt.
Ja, und er zahlt kein Obolus, ne? Also bei, gerade genau. Die Aktie bei 77,6 steht und 80 zahlt, da ist es ja eher so ein Affront, dass man sagt, okay, komm, mach doch.
Warte, lass mich nochmal gucken. Doch mal ich Weg meine, nach. Es könnte auch 88 gewesen sein.
Ja, okay, das wäre zumindest schon ein bisschen Aufpreis dabei, ne? Aber wie dem auch sei, es ist super spannend, es wäre im Prinzip das letzte Hoch, ne? Wenn man die 88 nimmt, oder ja, das Allzeithoch von diesem Unternehmen.
Hat,
Also Howard Hughes Holdings heißt Kürzel HHH, also dreimal H. Vielleicht leicht zu merken, für diejenigen, die es mal suchen wollen, vielleicht auch so leicht zu merken, bevor man sich den langen Namen merken muss.
Ja. Also wenn man daran glaubt, dass er das packt, ist das jetzt eine richtig spannende Idee.
Ja. Also was für die 80 spricht, ist, dass der Kurs tatsächlich auf die 80 gegangen ist und jetzt seitdem ein bisschen rumpendelt, als sie bei 72 war. Würde auch das erklären, dass sie jetzt nicht über die 80 hinausgehen. Ja. Wenn die 88 gezahlt oder geboten hätte, wäre der Kurs ja schon relativ in die Richtung gegangen. Kann man natürlich mitspekulieren, ob es jetzt noch mehr geboten wird oder ob sie wirklich fusionieren und dann einfach an der Börse
bleiben. Ich glaube, es wird zu dieser Fusion kommen.
Und dann willst du eine Spekulation draus machen? Nein.
Ach komm.
Oh.
Ja.
Put.
Es wird eine Mini-Berkshire entstehen dieses Jahr.
Ja, und die ist dann noch handelbar? Das wäre diese Frage noch so ein bisschen aus Interesse.
Wird mit HHH eine Mini-Berkshire kreieren. Ja. Also er ist, muss man ihm auch lassen, er ist ja so wirklich ein richtiger aktivistischer Investor. Er hat ja auch Universal Music, ist er ja auch groß mit dabei. Und da ist er ja auch der Meinung, wenn die in den USA gelistet wären, wäre auch hier der Aktienkurs deutlich höher als hier bei uns in Europa, weil wir Pfeifen sind und wir das gar nicht verstehen, dieses Geschäftsmodell.
Ja,
ist ja nicht und alleine, ne? Universal hat ihm zugehört und will jetzt eine neue Listung machen in den USA.
Ja, nicht ganz wahrscheinlich ohne Grund. Ja. Ne? Da wird sicherlich der
Vielleicht kaufe ich mir auch ein paar HHH-Aktien.
Ja, so aus Spekulationssicht. Ne? Da können wir es zumindest gut beobachten. Ja, okay, haben wir das auch.
Für dich ist es gar nichts.
Ich beobachte es gern. Also für mich ist da noch nichts Fundamentales, wo ich sage, da sehe ich jetzt die Zukunft. Das sieht mir eher so ein bisschen aus nach einer spielerischen Idee von Bill Ackman, was natürlich aufgehen kann, keine Frage. Das würde ich gar nicht in Frage stellen unbedingt. Ja. Aber ja, zum Investieren, ich glaube, da gibt es aktuell.
Ihm gehören halt auch jetzt einige Anteile an dem Unternehmen. Ja, und jetzt kann er natürlich auch hier groß zeigen und sagen. Und
vielleicht
hier,
ist es sogar mal eine Tenbecker-Variante, ne? Wenn er da richtig was draus macht und das so eine kleine Berkshire wären würde, wäre es ja gut. Aber naja, wir lassen uns überraschen, würde ich sagen.
Ja, also wie gesagt, ist alles eine richtig coole Idee für Stimmt. mich persönlich.
Ja.
Ich versuche jetzt nochmal ganz kurz herauszufinden, wie hoch es war. Sie planen eigentlich $85.
85, na, die Mitte war es fast, ne?
Genau. Also der Markt scheint davon zu glauben, weil im schlimmsten Fall kann es ja auch sein, sie nehmen das Übernahmeangebot an.
Ja, eben. Und dann sind sie von der Börse.
Und dann kannst macht er es selber. Und bringt es dann vielleicht
über Umwege an die Börse oder vielleicht ja. noch über eine Pershing Square oder keine Ahnung. Ne? Also, naja, werden wir ja sehen. Wir werden es beobachten. Und du hast es mit Sicherheit auf dem Schirm, also wir ja. werden es nicht verpassen.
Ich bin auch am überlegen, vielleicht einfach jetzt endlich mal in seine Pershing Square einzusteigen.
Ja, wolltest du ja schon immer mal. Du warst auch mal kurz, glaube ich.
Nee, war ich noch nie.
Dann warst du kurz davor, aber
so
Knopfdruck entfernt.
So, schauen wir uns mal die Aktien an, die wir uns bisher angeschaut haben. Novo Nordisk, Eli Lilly, BioNTech, Roche, Howard Hughes Holding. Dann haben wir BlackRock, JP Morgan, TSMC und Johnson & Johnson. Zwei Unternehmen haben wir hier noch schwarz markiert, aber auch wieder, sie strotzen vor Kraft. Schau dir das mal an, Marcel. Eine Investmentidee der Woche, die ich mitgebracht habe. Ich muss mir jetzt mal selber auf die Schultern klopfen. Bruttomarge von 100%, Cash-Conversion von 180 und eine Gewinnrendite von 17%. Und auch die Verschuldung ist geregelt.
Und ich glaube, es hat fast keiner gehört bisher, die Aktie.
Nein.
Kennt, glaube ich, kaum welche.
Nein, aber sie ist mit die günstigste im S&P 500 und kein Zykliker. Wie jetzt, wir müssen ja den Cliffhanger machen, dass die Leute dranbleiben. Ja. Teaser jetzt mal deine Investmentidee
ja, hier an. Aus der WhatsApp-Gruppe entstanden.
Ach so. Also
jemand hat das tatsächlich einer sehr gut eingeworfen, diesen Kandidaten, weil es auch gerade ganz gut aussieht. Und ich glaube, da müssen wir uns fundamental auch nicht verstecken mit der Variante. Und sie sind nicht wegzudenken, glaube ich.
Es ist nicht Dronefield. Ganz wichtig. Aber vielleicht ein kanadisches Rohstoffunternehmen.
Ja, fast.
Auf unsere Watchlist haben es eigentlich alle geschafft, bis auf Howard Hughes Holding und JP Morgan Chase. Aber sonst sind alle bisher mit dabei. Und ich freue mich natürlich auch gemeinsam mit dir, diese Aktien weiter zu beobachten. Apropos unserer Watchlist. Ihr findet den Link Dieser Watch ist in den Shownotes kostenlos, aber nicht umsonst. Wir zeigen euch jetzt einmal die Top und Flop 5. Und ich würde mal mit den Tiefs anfangen, weil ich bin ja eher der Bottom-Fischer.
Das stimmt.
Also ich gehe und du bist ja eher die Reite die Welle, du alter Surfer.
So ist es.
Und aktuell wirklich an 52 Wochen tief angekommen. Für mich ein großartiges Unternehmen ist die Aktie von PepsiCo.
Ja.
Also, wenn man einmal Bock hatte, Pepsi zu kaufen, ist, glaube ich, jetzt langsam so der Zeitpunkt angekommen, spätestens einen Sparplan zu starten. Achtung, ich bin natürlich investiert.
Ja, nahe der 140 kann man das schon durchaus mal machen. Ne? Also da, also jetzt 145 ist auch noch völlig okay. Wer da unbedingt mal rein wollte oder den Sparplan mal ein bisschen mehr Pep verleihen möchte, macht man da nichts falsch. Ja.
Dann haben wir die Atos Software AG aus Deutschland. Da gibt es auch im OMR-Podcast, glaube ich, ein wunderbares Interview mit dem CEO.
Okay.
Kann man sich mal zu Gemüte führen, aber die fundamentalen Fakten sehen natürlich enorm stark aus. Johnson & Johnson, müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber reden, haben wir schon besprochen.
Ja.
Genauso wie Novo Nordisk, ein Unternehmen, worüber wir gleich nochmal sprechen. Und KFC, Taco Bell, Tim Hortons und wer was noch?
Hast du Pizza Hut schon gesagt?
Pizza Hut, genau. Gut. Alles in einer Aktie hier bei Yum Brands. Hier ist natürlich nur die Verschuldung das große Thema. Und in Zeiten, wo die Zinsen vielleicht doch nicht so schnell sinken, kommt diese Aktie natürlich runter. Aber ich glaube, mit jeder Zinssenkung ist diese Aktie mehr und mehr auf dem Weg nach oben als nach unten. Wen haben wir denn jetzt hier heute ganz vorne mit dabei?
Ja, Arista Networks läuft nach wie vor. Nachdem Microsoft gesagt hat, dass sie weitere 80 Milliarden investieren wollen, ist das natürlich für Arista Networks etwas, was sie gerne hören.
Und ganz wichtig, hier steht jetzt Interest Coverage 0. Also diese Aktie ist nicht, sie sind nicht überschuldet, dass sie nie wieder in der Lage sind, ihre Schulden zu begleichen, weil sie haben keine.
Die haben einfach keine, genau. Sie läuft und läuft und läuft wie am Schnürchen. Ich bin investiert, daher Disclaimer-Hinweis, aber lasse ich einfach laufen. Dann die Halma PLC ist mit dabei.
Auch ein spannender Mid-Cap. Also sie machen alles, was so, ja, wo es um Sicherheit geht, ja.
Dann die FedEx DEGIRO AG ist ebenfalls mit dabei. Kann man sich auch mal anschauen, sind nahe Allzeithoch. Oder, nee, Allzeithoch nicht, aber 52 Wochen hoch, wichtiger Unterschied. Visa ist natürlich mit dabei und die Deutsche Börse AG, also auch da nochmal Qualität.
Deutsche Börse ist eigentlich auch so ein Dauerläufer.
Der Dauerläufer aus dem DAX, ja, kann man fast
der
sagen.
Einer der wenigen aus dem DAX. Schauen wir uns die Auswirkungen davon natürlich auf unseren Fonds an. Und ich muss uns ja loben. Wirklich? Weil wir werden später auch noch darüber sprechen, Dior ist wunderbar in das Jahr gestartet, wunderbar angelaufen und wir haben auf 12 Monatssicht 20,6% Performance, hinken da noch ein bisschen dem MSCI World hinterher, aber nichtsdestotrotz haben wir hier starke Zugpferde wie Nvidia, Microsoft, Apple, Visa und Stryker aber mit dabei. Und wir haben, ihr seht es jetzt nochmal bei Novo Nordisk, nochmal zugeschlagen. Novo Nordisk ist jetzt die zweitgrößte Position hinter Nvidia. Und wenn sie sich vielleicht wieder berappeln, könnten sie auch relativ schnell die größte Position in unserem Fonds werden. Und wir bedanken uns natürlich bei allen, die hier mit uns gemeinsam investieren. Wir investieren hier regelmäßig unsere Werbeeinnahmen. Link dazu gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes. Aber ich glaube, Marcel, wir können zufrieden sein.
Ja, doch. Ich denke auch, das Depot wird noch Spaß machen.
Kommen wir zu meinem Top der Woche. Und Marcel, das ist ein Artikel, den ich im Handelsblatt gelesen habe. Und ich habe lange nach Aktien gesucht, mit denen man diesen Top spielen kann. Der Top ist nämlich Vertical Farming. Und da hat das Handelsblatt das deutsche Unternehmen V-Greens vorgestellt. Und sie pflanzen in Deutschland Erdbeeren an. Und du weißt ja, wir sind ja faktenorientierte Menschen. Also du und ich. Und jetzt habe ich für dich mal ein paar Fakten oder für euch alle zum Thema Erdbeeren mitgebracht. Und jetzt, du kennst ja die Zahlen gerade schon, aber du darfst jetzt mal raten. Ja, also tu jetzt mal so, als bist du jetzt ein mündiger Hörer dieses Podcasts.
Okay.
Und jetzt stell dir mal vor, auf einem Acker, warst du schon mal Erdbeeren pflücken?
Tatsächlich nicht, nein.
Nein?
Nein, ich esse super gerne Erdbeeren, aber ich habe das noch nie gemacht.
Hier,
ich bin aber auch einfach
Ich bin ja nicht mit dem goldenen Löffel aufgewachsen, so wie du.
Ja? Ja,
weißt du, was ich gemacht habe in meiner Jugend? In den Sommerferien. Da haben wir uns, du weißt ja, ich bin ja hier im Nachbarort aufgewachsen und da gibt es ein Erdbeerfeld im Sommer.
Okay.
Und das wird von einem Turbokapitalisten geleitet, dieses Erdbeerfeld.
Preislich meinst du.
Pass auf. Wir jungen Schüler haben uns dort morgens getroffen um 6, um 7. Mhm. Und dann durften wir Erdbeeren pflücken, in solch große Körbe packen. Und weißt du, wie viel Geld wir bekommen haben für einen Korb Erdbeeren, den wir gepflückt haben. Was denkst du? Was hat der Turbokapitalist uns bezahlt?
Keine Ahnung. Ich
kann's einen nicht Euro.
Ui, ja.
So, also an einem guten Tag hast du 30 Körbe gepflückt innerhalb von 3-4 Stunden.
Okay.
Und hast dann deine 30 Euro und da haben wir uns gefreut. Das hat, ich durfte ja mit 16 noch rauchen, das hat für Zigaretten und Alkohol, Alkopops
perfekt
gereicht, ja.
Ja, wunderbar.
Und noch das Schwimmbad und die Pommes noch dazu. Hättest du
auch die Erdbeeren essen können, ne?
Ja. Erdbeeren durfte man essen, so viele man will.
Wirklich?
Ja. Oh. Und man durfte immer noch einen Korb sich kostenlos, aber nicht umsonst mit nach Hause nehmen, den man selber natürlich gepflückt hat.
Ja.
Und weißt du, für wie viel er diese Körbe verkauft hat?
Deutlich mehr, ne? Schöne Marge, denke ich.
Damals waren es, glaube ich, 7 Euro.
Uiuiui.
Ja, also ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch nie irgendwie Steuern und Sozialabgaben, glaube ich, hat er auch nie bezahlt auf meine Nebentätigkeit. Ja. Und das Schöne war, da hat sich auch so, da gibt es auch Professionelle damals, die sind aus dem Ausland gekommen. Die sind mit dem Auto dann ganz hintergefahren, wo niemand gepflückt hat, weil es da die dicken Erdbeeren gab.
Ja.
Und da haben die dann den ganzen Tag rumgepflückt. Warum sage ich das?
Ja.
V-Green macht das natürlich, will das im Bereich Vertical Farming machen. Also, jetzt stell dir mal vor, der kleine Philipp, damals hatte ich noch einen MP3-Player, ja, und habe da die ersten Hörbücher gehört und solche Sachen. Ich kann mich noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Also, auf einem Meter Ackerfläche, wie viel
ich hab keine Ahnung
Erdbeeren ja, kann man da pflanzen? Wie viel Erdbeeeren pflanzen?
Keine Ahnung. Auf einen Quadratmeter.
Auf einem Meter.
Auf einem Meter.
Ja, weil die werden ja in Reihe.
Vielleicht 5, 6, 7.
8 Stück.
Knapp.
Weißt du, wie viel man pro Meter, weil man ja in die Höhe geht beim Vertical Farming?
Ja.
200.
Ui, naja, gut, je nach Höhe.
Das
ne?
ist natürlich ein Monsterertrag, ja. Mhm. Und wenn man das jetzt runterbricht, also wie Green sagt, das sind sogenannte Module. Also ein Modul verglichen auf dem Acker schafft einen Ertrag von 40 Kilogramm Erdbeeren. Ein Modul Vertical Farming schafft eine Tonne.
Hui.
Das muss man sich mal überlegen, also was das für ein Mehrertrag ist. Und weißt du, wie viel Wasser es braucht für ein Kilogramm Erdbeeren auf dem Acker?
Ja, viel zu viel wahrscheinlich.
300 Liter.
Mhm.
Weißt du, wie viel das im Vertical Farming Gewächshaus von V-Green braucht?
Ein Bruchteil wahrscheinlich.
4,5 Liter.
Mhm.
Das ist doch unfassbar.
Das ist doch effizient.
Also da ist doch eine Riesenchance, lieber Marcel.
Mhm.
Und das ist so der Punkt, warum ich ganz klar sage, wir brauchen eine Investmentidee, die Hand und Fuß hat. Also man findet jetzt schon irgendwelche Small, Super Microcaps, Penny Stocks, die sagen hier, wir sind die Vertical Pharma
3.0. Die nennen wir auch nicht.
Nein, kann man sich selber angucken. Aber 2026 sollen diese Erdbeeren schon ganzjährig in den deutschen Handel kommen.
Ja, und ein Riesenvorteil, weil die sind ja super teuer. Ne? Wenn man da so halbwegs Früchte haben will, dann muss man ja dann schon sehr viel auf den Tisch legen, auch in der Sommerzeit. Ja. Und ich glaube, da machen sie es klug, dass sie auch mit Erdbeeren anfangen, die ja ohnehin schon einen großen Preis haben. Das heißt, hier kann man sehr viel vom Markt schnell wegnehmen, ne? Wenn die dann auch gut schmecken.
Wahnsinn.
Gott bewahre.
Ganzjahres frische Erdbeeren.
Herrlich.
Und aktuell weltweit ist dieser Markt 7,5 Milliarden Dollar groß. Aha. Und man geht davon aus, dass er bis 2034 auf 91 Milliarden Dollar anwachsen wird.
Ja.
Krass. Also, wenn ihr eine Aktie kennt, ein Unternehmen, also ich habe auch von ein paar Unternehmen gelesen, die können wir hier nennen, Pentair zum Beispiel, ein großer Wasserversorger, aber auch eine Ecolab mit ihren Bewässerungssachen, mit Wasser. Aber ich brauche hier mal irgendwie
Die das machen, nicht als Nebenerwerb, sondern
aber schon irgendwo profitabel, die nicht nur eine Vision haben. Also die nicht sagen, wir sind ein kanadisches Rohstoffunternehmen und Erdbeeren sind unsere Rohstoffe und deswegen müssen wir in Frankfurt an der Börse gelistet sein.
Genau, richtig. Ne? Das bitte nicht das. Aber vielleicht kann die Community da helfen oder vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen warten, bis der Zeitgeist hier
Was hältst du denn von diesem Top? Also würdest du mit investieren, wenn wir hier einen wirklichen, nachweislichen Fast Grower haben?
Selbstverständlich. Ist natürlich, die Fakten sprechen für sich. Ja. Sobald es da jemand gibt, der den Burggraben aushebelt und da richtig gut drin ist, würde ich sagen, bin ich mit dabei. Ich glaube trotzdem, dass, also hier gehört noch ein bisschen PS dahinter, ein bisschen Investitionsgrad.
Aber wir dürfen das Thema nicht aus den Augen verlieren.
Nicht aus den Augen verlieren können, weil wir werden es merken, weil wir werden es hören, wir werden es in der Presse natürlich auch lesen und hier und da wird es einen Börsengang geben, die das dann schon langsam aufbauen. Kommen wir zu den, mein Top der Woche, das sind die Luxusaktien, Philipp, und nachdem heute die...
Darauf stoßen wir erstmal an.
Ja, hier. Prost, ne, mit Wasser.
Mit Wodka pur.
Genau, passend dazu. Richemont hat Zahlen geliefert, die ganze Branche richtig in Fahrt gebracht hat. Es läutet eventuell das Comeback ein, wir werden es sehen. Also Richemont selber ist zwischenzeitlich 17% gestiegen, üppig. Kann man nicht meckern, auf ein neues Allzeithoch. Hermes hat es natürlich auch mit ordentlich nach oben gehoben, auch auf ein Allzeithoch. Dann die Aktien LVMH, Kering und Dior zeigten sich natürlich auch positiv. Mit bis zu 8-9% zwischenzeitlich ging es da hoch. Und da muss man schon sagen, Hut ab dafür, dass Richemont den Umsatz um 10% gesteigert hat, was natürlich gerade in der Branche wirklich sehr viel ist, muss man sagen, und auch die Analysten überrascht. Muss man auch hier wiederum sagen, sieht man, dass Hermes und Richemont einfach besser dastehen, rein in diesen nicht so zyklischen Luxus, wie wir es schon mal genannt haben, sondern eben da wirklich Luxus. Und LVMH und Dior, also und Dior, das sind ja quasi, laufen ja nahezu gleich im Chart, die haben so ein bisschen die SKS, also Schulterkopf-Schulterformation im Chart, auch aufgelöst, könnte also jetzt ein Turnaround-Signal sein. Wenn auch die Zahlen bei LVMH selber stimmen, ne? Ganz wichtiger Hinweis, ja. Wenn es da natürlich nicht so passt, dann gibt es auch schnell einen Rücksetzer. Und wir sind ja mit Dior mit dabei, ne? Sind dann quasi 10% im Plus und Hermes und Richemont Anleger sollten die Aktien nicht hergeben, denn die laufen eben weniger zyklisch, als sie schon erwähnten. Und der Riesenvorteil ist, wenn es dann wieder richtig gut für alle läuft, sind die ganz vorne mit dabei. Ne? Deswegen buy and hold
till we are old. Kommen wir zu unserem gemeinsamen Flop der Woche.
War nicht schwer diese Woche.
Robert Habeck, der Kanzlerkandidat der Grünen, fordert Sozialabgaben auf Kapitalerträge. Und in der Sendung Bericht aus Berlin schlug er vor, dass künftig auch die Kapitaleinkünfte wie Dividenden und Zinsen auf diese sollen Sozialbeiträge gezahlt werden. Ihm leuchtet nicht ein, warum Arbeit höher belastet sein soll als Einkommen durch Kapitalerträge. Und deshalb schlägt er vor, halt solche Einkommensquellen sozialversicherungspflichtig zu machen. Er fasst seinen Vorstoß einfach nochmal zusammen und sagt, Arbeiten günstiger machen und die Kapitaleinkünfte werden dann etwas höher mit Abgaben belegt. Das ist sowas von schwammig und sowas von nutzlos auch. Und jetzt kommt eigentlich noch das Allerschlimmste, Marcel, was ich gelesen habe. Der Arbeitnehmerflügel der CDU ist auch dafür.
Was, der Arbeitnehmerflügel?
Der Arbeitnehmer, nicht Geber. Der Arbeitnehmerflügel der CDU 2023 veröffentlichte dieser Flügel Vorschläge zur Entlastung der Beitragszahler. In dem Papier heißt es, auch Einkünfte aus Kapital und Mieten sollen unter die Beitragspflicht fallen. Es gibt keinen Grund, warum ein Mensch, der von einem Teilzeitjob und den Mieteinnahmen seiner geerbten vier Häuser lebt, weniger Sozialabgaben zahlen muss als jemand, der Vollzeit arbeitet und keine Mieteinnahmen hat.
Das ist immer denken, dass die Menschen heißt, nur erben, ne? Das ist ja nicht dämlich.
Heißt es in Albern. Dem
wirklich.
In dem Schreiben. Ja. Ich war ein bisschen schockiert. Mhm. Das Handelsblatt hat dann auch nochmal den Arbeitnehmerflügel, den Repräsentanten mit diesem ganzen Pamphlet auch konfrontiert. Der hat das dann abgewiegelt, also auch nochmal runtergespielt. Aber er sagt, grundsätzlich müssen wir über solche Sachen reden. Und, Marcel, ich kann es ja zugeben, ich war ja am Überlegen, ich persönlich muss taktisch wählen. Und ich war auch am Überlegen, die CDU zu wählen. Ich habe meine Meinung geändert.
Oh.
Das aufgrund dieser Sache.
Du wählst jetzt die Grünen.
Ich wähle jetzt die Grünen, wenn, genau. Dann machen wir es richtig.
Das Original halt.
Genau. Ja, nee, ist klar.
Ja. Nee, also ganz wichtiger Punkt. Also, sowas vorzuschlagen, also aus dem Kalten heraus, ist schon einfach auch wieder Wasser auf die Mühlen von der AfD. Es ist wirklich traurig.
Und, ja, oder von den Rändern, ja.
Rändern, ja, BSW, ja. AfD, beide, ne, weil auch wieder welche aus der Mittelschicht sagen, so, oder die Hände vor den Kopf zusammenschlagen, sagen, wie kann man nur so einen Unsinn machen? Und es ist Unsinn. Wir haben gerade über die Rentenlücke gesprochen eingangs. Ja. Die private Altersvorsorge ist unglaublich wichtig, um genau diese Rennsysteme aus gesetzlicher Natur heraus auch irgendwo abzufangen oder auch zu entlasten am Ende des Tages. Vor allem auch den Druck, den gesellschaftlichen Druck darauf abzulasten. Jetzt möchte man die Sparer generell wieder belasten mit dieser Nummer, was natürlich wiederum nicht gut ist, weil es schwächt nicht nur die Aktienkultur auf der einen Seite, sondern jeden Einzelnen. Es wirkt sich bremsend auf die Wirtschaft aus.
Wahnsinn.
Weil man hat am Ende des Tages weniger Investitionskraft, weil auch Investitionen natürlich wiederum helfen der gesamten Wirtschaft. Es wurde übrigens schon mal versteuert und wird mit Kapitalertragssteuer sowieso versteuert.
Es wird ja aus den Gewinnen, genau.
Also man hat es schon aus dem Einkommen, aus dem Nettoeinkommen versteuert oder aus dem Bruttoeinkommen versteuert zum Nettoeinkommen, ja. Und dann nochmal die Kapitalertragssteuer plus Soli, nicht zu vergessen, und dann eben nochmal so ein Unsinn, vor allen Dingen, wenn man vielleicht nicht mal privat oder nicht mal gesetzlich krankenversichert ist, ne? Das ist ja gleich das Nächste. Und die Deutschen bauen halt sowieso schon wenig Eigentum auf. Wir haben die geringste Eigentumsquote überhaupt in Europa, ja. Und das würde wiederum genau das Gegenteil erreichen, um dieses Problem zu lösen. Und am Ende sind die gesetzlichen Krankenversicherungen ja auch nur mit einem Pflaster bestückt, weil es wird dann wieder nicht reichen, weil die Grundursache wieder mal nicht erkannt wurde, dass es einfach keinen Wettbewerb gibt zwischen den Krankenkassen
ja,
in ihrer Range, die sie da mit hier mal Homöopathie, mal ja, mal nein. Aber alles weißt andere du, ist halt kein glaube, Wettbewerb.
Wir müssen es schwerer machen, für Menschen Krankenscheine zu bekommen. Das ist jetzt ein hochsensibles Thema, aber ich frage mich immer, warum, also habe ich gehört von einem Arzt, dass montags sind immer mehr Patienten, Leute krank als dienstags oder mittwochs oder donnerstags und freitags die meisten gar nicht.
Ja, weil ich lieber gar nicht die ganze Woche bleibe.
Ne? Das sind so Punkte. Ja. Und ich habe mich da mit einem Arzt auch drüber unterhalten und der sagt, naja, das, du hast dann, weil du weißt, die gehen dann eh woanders hin, deswegen machen die das. Und der, es gibt schon einen Grund, warum die Deutschen deutlich mehr krank sind als zum Beispiel die Kollegen aus der Schweiz. Ja,
ja, sind wir ja auch wieder führend, ne, bei bestimmten Dingen. Und was ich ganz, also bei Lanz wurde das natürlich auch nochmal besprochen und da möchte ich mal Sascha Lobo loben tatsächlich, weil er spricht halt auch mal die Selbstständigen an. Das sind ja auch ja. ein Rückgrat, also nicht nur die Solo-Selbstständigen, sondern auch, ich sag mal, diejenigen, die Kleinunternehmen führen, auch ein gewisses ja. Rückgrat in dieser Wirtschaft und die werden wieder benachteiligt, weil, was ist das Thema, wenn sie selbst, wenn es nur die Reichen in Anführungsstrichen treffen würde, die halt, keine Ahnung, Millionendepot oder sowas haben. Am Ende sind das Selbstständige, die halt keine gesetzliche Rentenversicherung ja. haben. Vielleicht auch zum Glück. Also ich, aus meiner Sicht würde sagen, Gott sei Dank, ja, solange das geht, wunderbar. Habe aber dafür das Risiko, alles im privaten Sektor auch anzulegen. Und das ist ohnehin ein Risiko. Auf ja. der einen Seite, ist ja klar. Man kann sich auch fehlentscheiden. Man muss ja, deswegen machen wir das ja auch, dass man das vielleicht ein bisschen an die Hand bekommt. Und ja, wenn das dann im Prinzip auch noch in kippt. Die Kassen zahlt, in gesetzliche Krankenversicherungen, dann würde ich mir schon fragen, wieso bin ich dann betroffen, obwohl ich dann vielleicht sogar privatversichert bin und vielleicht einfach nur meine Rente bestreiten möchte und eben nicht dem Staat auf den Taschen liegen möchte, sondern Eigeninitiative ergriffen habe, dann muss man sich schon fragen, ja, wer da irgendwann mal irgendwie gedacht hat. Ich glaube, da gab es viel Pech beim Denken ja. und sollte man da wahrscheinlich, und ja, dass da was gemacht werden muss und dass die Grünen zum Beispiel einen Punkt haben mit, wir müssen mehr digitalisieren, entbürokratisieren, das ist ja alles schön und gut. Und aber hier sieht man ganz klar, dass Politik und Wirtschaft und auch Börse zusammenhängen und eben dahingehend nicht komplett ja. Ja, unbeachtet gelassen werden können. Leider.
Jemand, der das Thema erkannt hat und auch spielt, das ist heute unser Kandidat. Er möchte anonym bleiben für den Depot-Roast. Wer Bock hat, beim Depot-Roast mit dabei zu sein, easy peasy, schreibt uns auf Instagram. Ja, und dann seid ihr vielleicht auch bald schon mit dabei. Sein Name ist K. Er ist 22 Jahre alt und ist seit Mai 2023 an der Börse. Und sein Ziel ist, ein Dividendendepot hauptsächlich über Sparpläne aufzubauen. Basis sind 3 ETFs. Seine monatliche Sparrate, Hut ab mit 23, mit 22, sind 500 Euro. Und er hat 23,65% Stand vor der Aufnahme in ETFs angelegt. Und ich würde sagen, Marcel, also wir lassen es nicht ausufern, weil viele Positionen ja auch noch sehr klein sind, sondern wir sprechen mal über die Zugpferde hier in unserem oder in seinem Depot. Wollen wir anfangen?
Gern.
Die größte Position, ich würde anfangen, weil du weißt ja, ich bin der ETF-Fan.
Ja.
Hier ist es tatsächlich so, mit 13,09% Gewichtung ist der Core MSCI World ETF. Check. Meines Erachtens nach schon alles richtig gemacht. Den auch hier bitte weiter mit einer Teilposition aus dem Sparplan besparen.
Genau. Und danach kommt gleich Nvidia. Auch mit einer Gewichtung von fast 11,7%. Ja, ich glaube, langfristig gut aufgestellt, muss man sich, glaube ich, nicht so viel Sorgen machen. Auch wenn da teilweise die Fantasie bei dem einen oder anderen nach oben hin fehlt, finde ich es erstmal nicht schlecht, da dabei zu bleiben. Denn auch da muss man sagen, gibt es einiges zu holen vielleicht noch.
Novo Nordisk auch mit 10%, so wie in unserem Wikifolio jetzt. Hier minus 7%. Es ist auch eine volle Position, gefolgt von der nächsten Nike mit 8,75 und auch BAT mit 3,96. Und hier finde ich das interessant, er schreibt, das sind volle Positionen, aber er scheint im Kopf eine Idee zu haben, weil er hat ja zum Beispiel Nvidia ist noch keine volle Position. Also Novo, Nike, ja, Novo 1200 Euro investiert, Nike 993 und BAT gerade mal 450, aber trotzdem eine volle Position. Also er geht gar nicht so strikt davor, dass er sagt, ich will am Anfang schon gleichgewichtet einkaufen. Finde ich persönlich doch sehr spannend, oder? Haben wir hier, glaube ich, auch sehr selten bisher gehabt.
Richtig, ja, genau. Und zu also sagen, okay, ich muss jetzt nicht groß gewichten, sondern wahrscheinlich...
Wie ist es bei dir? Hast du eine Wunsch... Gewichtung immer in deinem Depot, wo du sagst, oder eine Wunsch-Einkaufsgröße, dass du sagst, das ist meine Größe?
Ja, nee, ist auch, da kommt es auch wieder drauf an. Also so klassische Positionen aus der Qualitätssektor hat schon eine gewisse Größe zwischen und. Aber ich sag mal, wenn es dann ein bisschen spekulativer wird, geht es auch mal deutlich drunter. Und ich muss auch nicht jede Position gleich im Einkauf gewichten. Das ist ganz klar. Es ist dann eher so ein bisschen die Priorität, wie sehr fühle ich mich dem Unternehmen und auch dem Investment natürlich, ich sag mal, auch sicher, dass es eben sehr gut läuft. Ne? Und da kann man Unterschiede machen und vielleicht ist auch BAT dafür da, zum Dividenden einbringen und dann auch wieder Sparplan durchaus auch bedienen. Und das ist ja völlig in Ordnung und das ist ein schönes Vehikel.
Mach mal die nächsten drei.
Alphabet ist mit dabei, Apple und Realty Income. Und würde da sagen, weiter aufstocken, durchaus auch alle drei. Und Realty Income kann durchaus wieder so etwas sein wie British American Tobacco, wo man sagt, okay, da hat man die Dividenden relativ regelmäßig, kann da wieder die Sparpläne füttern. Und ja, so ernährt sich das Zinseszins-Thema natürlich.
Das Zinseszins-Eichhörnchen.
Genau, ne, da freut sich, ja, danke. Sehr gutes, schönes Bild. Wenn es richtig Backen voll hat, ist es dann natürlich immer am besten. Ne?
Dann haben wir hier den OneAgg Developed Markets Dividend Leaders ETF, den bespare ich auch persönlich. Und er hat bestimmt unseren Podcast gehört, den Fidelity Global Quality Income ETF, den Dividendenwachstums-ETF sowie Visa. Auch hier wieder die Positionsgrößen 371 Euro, 360 und 320 Euro. Aber was ich hier bemerkenswert finde, er scheint das ja wirklich aufzuteilen in diese kompletten Positionen und er scheint auch einfach stumpf seine Idee durchzuziehen.
Ja, absolut. Und das ist, so soll es ja auch sein, ne? Dass man da ein bisschen dahinter steht und das auch so durchzieht. Es folgen Allianz, Coca-Cola und Rio Tinto. Ich würde sagen, und von mir aus gleich noch Pfizer mit hinterher, weil das auch alles so ein bisschen in die Dividendenrichtung mit reingeht. Zuzüglich noch Fantasie für Wachstum. Ne? Da muss man auch sagen, ist also oder deckt sich das ganz gut mit denen, nicht nur rein Dividendenblicken, sondern eben auch mit ein bisschen Fantasie dahinter.
Dann haben wir McDonald's, Shell, Porsche, Ares Capital und einen ETF auf den Dividenden-DAX.
Puh.
Also auch hier spannendes Thema. Können wir vielleicht mal jetzt mal so kurz mal innehalten, wie findest du das Depot bisher? Was würdest du vielleicht ändern?
Ja, für jemanden, der, ich sag mal, noch recht so jung dabei ist, ne? Also nicht nur jung als Person, sondern auch jung an der Börse tätig ist, finde ich das schon mal eine sehr breite und auch vernünftige Basis für ein Depot.
Ja.
Also hier wird nicht dieses klassische Experimentieren, ich meine, vielleicht kommen die dann noch weiter unten, aber theoretisch dieses Pennystock und Gedöns und irgendwelche Luftschiffe, was die Fehler, den die meisten ja am Ende doch irgendwann mal gemacht haben, das zieht sich hier noch nicht durch, sondern hier wird solide aufgebaut und das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut.
Das Einzige, was mich jetzt stören würde, Rio Tinto und die Porsche Automobil Holding.
Ja, und die Shell, ne? Also da wäre ich, genau, also das wären so die
Shell, das kann man noch so ein bisschen anfassen. Na gut, ein Porsche kann er auch, wenn er so weitermacht, sich irgendwann anfassen.
Das stimmt, das kann man durchaus machen.
Und auch, ich muss sagen, Dividenden DAX ETF.
Genau, also ich glaube, die vier Positionen wird bei mir auch am ehesten wackeln.
Ah, der Rest ist schon sehr solide. Ganz wichtig, ich glaube, man muss sich darauf einstellen, er investiert hier schon sehr nah orientiert an großen Unternehmen, auch an den ETFs, auch an den Zugpferden der ETFs. Dass er ein wahnsinniges Alpha, also eine Outperformance erzielt vom Markt, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er es schaffen wird, in Summe mit damit den MSCI World, den Dividend und den Global Quality Income, weil er hat beim Global Quality Income auch noch tolle Dividendenwachstumswerte mit dabei, die auch ja eine Überrendite meistens erzielen. Aber er wird, glaube ich, mit dem Markt schön mit nach oben gespült.
Ja, und hier und da vielleicht doch mal ein klein wenig drüber. Ne? Aber das kann schon durchaus sein, weil natürlich die ersten Werte, die im größten sind, auch im Depot natürlich ein bisschen mehr Zug mitbringen. Ne? Das ist ganz klar.
Kommen wir zum zweiten Teil. Und da hat er auch uns gar geschrieben, alles unterhalb der ING sind Starter-Sünden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf die gar nicht mehr ein.
Ja, genau. Also da sind ein paar kleine dabei. Ne? Vielleicht noch genannt so
Plug Power
zum Beispiel. Danke.
BVB.
Ja, stimmt.
Er hat mehr als du.
Selbst die DHL.
Und das als BVB-Fan.
Ja, das stimmt. Ich habe nicht mal eine. Ja, das ist schon verrückt. Außer in schwere Zeiten wollen wir nicht drüber reden. Walmart ist aber dabei und Colgate finde ich auch spannend. Durchaus auch ein interessantes Unternehmen aus dem Konsum.
Colgate hat eine enorm starke Kapitalrendite. Das muss man wirklich sagen. Also ist eine Maschine, die so viel Geld auch generieren kann mit dem, was sie einsetzen. Das ist mal so gut.
Ja. Und dann geht es weiter mit Nintendo. Dann gibt es ja noch einen ETF auf Gold, also ein ETC.
Genau. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich will mal so ein...
Dabei sein, ne?
Dabei sein. Ganz wichtig ist immer bei diesen ETFs, glaube ich, da muss man darauf achten, dass die auch ausliefern. Also es gibt Produkte, die liefern auch aus, weil wir wissen ja, Gold ist, glaube ich, nach einem Jahr steuerfrei. Mhm. Die Gewinne.
Ja. Das stimmt, das ist natürlich dann auch ganz interessant. Ja, ansonsten Hercules Capital, Procter & Gamble und noch ein iShares auf den S&P 500 Info Technology.
Also, wie gefällt's dir?
Ich muss dir sagen, auch also für die kurze Zeit wirklich sehr solide und ich hoffe und ich glaube, dass die, also das ist jetzt hier nicht ersichtlich, aber der Sparplan, der da vielleicht wirklich so kleinteilig zwar ist, ne, aber wenn er alles gleichmäßig, genau, wenn das gleichmäßig durchzieht und die Positionen so nach und nach weiter wachsen, finde ich das gut und dann auch durchziehen und nicht, ich würde es jetzt nicht unbedingt erweitern tatsächlich. Ich finde die ersten Breiten, die er hat, auch wenn er vielleicht ein paar sieht, so ein paar Aktien, oh Mensch, die sind vielleicht ganz spannend.
Aber er scheint mal so entspannt langsam, zu sein.
Na, das ist absolut gut und wichtig. Ne? Und die Anfangsfehler haben ja alle gemacht.
Die
Startersünden gibt es. Und da gehen ja teilweise, ne? Also wenn man sieht, Startersünde, DHL Group, gibt es ja auch Schlimmeres. Ne? Das haben manche als volle Position und sehen es immer noch nicht als Fehler. Ist es vielleicht auch nicht. Ne? Das war jetzt nicht.
Oder BVB. Also,
ja, klar, keine Frage. Den Schuh muss man sich dann anziehen. Aber finde ich gut. Also wirklich sehr solide. Würde aber jetzt tatsächlich erstmal die Position so ein bisschen eine gewisse Größe bringen dann auch, ne, dass es nicht zu fragmentiert wird und dann kann man wieder überlegen, ein bisschen.
Also ich finde, jetzt seid auch hier aus der Community gefragt, schreibt K doch mal in die Kommentare, was K-Punkt. Haltet ihr von diesem K-Punkt, von diesem ja, Depot. Also ich finde es grandios. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mit 23 schon so weit gewesen bin.
Ja.
So Marcel. Bist du bereit für meine Investment-Idee der Woche oder möchtest du anfangen, dass die Leute noch länger dranbleiben, um die günstigste Aktie aus dem S&P 500, die kein Zykliker ist, zu erfahren?
Ich mache mich bei dir unbeliebt und bei der Community beliebt. Du fängst an.
Ah, okay. Also, die Aktie, die ich jetzt mitgebracht habe, hat ein KGV von 6. Und das zählt wirklich zu den top günstigsten Werten nach dem KGV für den S&P 500. Und das ist die Aktie der Everest Group. Und ich glaube, die meisten haben diese Aktie noch nie gehört. Sie sind einer der größten Rückversicherer aus den USA, haben deshalb auch, weil sie ja auch Anlagekapital haben, eine Bruttomarge von 100%, eine operative Marge von 16%, eine Kapitalrendite von 12%. Interest Coverage ist auch klar, Rückversicherer sollten sich nicht zu hoch verschulden, weil sie meistens manchmal auch mal wirklich Geld bezahlen müssen. Sie sind in der Lage, richtig viel Cash zu generieren, 180% des Gewinns werden zu Free Cashflow und sie haben eine Gewinnrendite von 17%, weil sie natürlich so günstig bewertet sind. Und die Gewinnrendite ist ja immer so das, was man als Aktionär wirklich einfach langfristig fordern darf von diesem Unternehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man hier jetzt einsteigt, man vielleicht sogar diese 17% langfristig pro Jahr erzielen kann aufgrund des geringen KGVs. Ich persönlich würde, wenn, dann jetzt schon einsteigen. Warum? Weil am 4. Februar kommen die Zahlen. Und die Aktie dürfte davon profitieren. Drei Gründe. Der internationale Chef Arthur Klinger sagte, Preiserhöhungen werden kommen. Dann sagt er, die Nachfrage nach Rückversicherung nimmt weltweit zu aufgrund der Katastrophen. Jetzt werden einige sagen, oh Gott, aber was ist mit in den USA, was ist in L.A.? Ganz wichtig, die meisten dieser Immobilien dort haben gar keine Versicherung. Ja, oder nicht, kriegen keine.
Bekommen keine.
Das ist für Rückversicherer mega. Ja, weil meistens sichern sie natürlich Versicherer gegen solche Katastrophen ab. Aber die große Katastrophe ist ja jetzt, dass die meisten gar keine Versicherung dort bekommen.
Die armen Leute bezahlen das selber, ja.
Genau.
Das ist bitter.
Punkt Nummer 3. Rückversicherer, die haben ja Kapital, was sie behalten müssen. Das legen sie sehr konservativ an, meistens zum Beispiel in kurzlaufende Staatsanleihen etc. Und dadurch, dass die Zinsen nicht so stark gesenkt werden im Moment wie angenommen, profitieren sie natürlich überproportional. Und was das Management hervorragend macht, sie kaufen aktuell antizyklisch richtig stark Aktien nach, weil charttechnisch scheinen wir uns ja hier in einer Seitwärtsphase zu bewegen. Oder was sagst du?
Tatsächlich, also charttechnisch 2 Jahre lang wirklich sehr stumpfe und sehr, naja, ich sag mal, schwer auszuhaltende Seitwärtsphase, die natürlich mündet in einer sehr attraktiven Bewertung, ne? Keine Frage. Ja. Und man muss es auch als Stabilitätsanker sehen.
Weil die Gewinne und die Umsätze weiterhin gestiegen
sind. Genau,
richtig.
Ja? Und die Aktie aber nicht vom Fleck kam. Das heißt, hier ist so ein Deckel drauf und wenn der wegspringt, kann durchaus hier einiges aufgeholt werden. Und deswegen schöne Investmentidee. Gehe ich total mit. Und ich glaube, wer hier langfristig investiert ist und langfristig auch Interesse hat, da mit zu profitieren. Ich meine, die Dividende ist auch noch okay, ne? Auf dem Niveau kann man
2,2%, also das ist jetzt nicht viel, Leute.
Und die ist aber bezahlbar, ne? Also die ist hier, kann man steigern.
Guck mal,
sie haben höhere Gewinne, deutlich höhere Gewinne, als was sie jetzt hier auszahlen. Also die Ausschüttungsquote ist jetzt nicht super üppig.
Die 10%.
Ja, eben. Da ist viel zu holen noch, da ist viel möglich. Da ist also auch dahingehend noch Fantasy da. Also finde ich eine sehr schöne Sache. Bei mir ist jetzt in die Watchlist gewandert. Ich würde es mir mal anschauen. Und ich persönlich würde wieder einsteigen, entweder an der 340er Dollar Grenze, sprich Unterstützung. So ist die Aktie wirklich so oft jetzt schon wieder zurückgekommen, dass ich nicht davon ausgehe, dass sie diese unterbietet. Auch wegen schon seitens der Bewertung ist das sehr unwahrscheinlich. Und die 400 Dollar Marke oben deckelt aktuell sehr zuverlässig.
Und ich möchte noch kurz was anmerken.
Na, dann mache mal.
So. Die Aussichten, Analysten gehen davon aus, dass dieses Jahr die Umsätze um 6% zulegen werden. Bist du bereit? Ja. Der Umsatz, der Gewinn, der Earnings per Share soll aufgrund der Aktienrückkäufe, die sie ja gerade so stark durchführen, um sage und schreibe 25% zulegen. Das heißt, dieses KGV, Marcel, geht dann Richtung 5.
5, nicht schlecht. Klingt nach einem echten Value-Titel. Nach richtig Wert, ne? Und Qualität, muss man ja sagen.
Ja.
Spannend. Schön. Wieder was gelernt, also ich an dieser Stelle. Und kann man durchaus mal mitgehen. Ja, ich habe mich leicht gemacht, habe wirklich einfach bedient aus der Community und da hieß es, Mensch, S&P Global, der Rücksetzer, kann man doch einsteigen, oder? Und ich so, ja, geguckt, ja. Tatsächlich.
Ah, ja.
Also für diejenigen, die
dann
schon immer mal
dann ist es für alle,
haben,
die nicht in unserer WhatsApp-Gruppe sind, jetzt ja auch nochmal.
Genau, also, ein Hinweis drauf. Ja. Und tatsächlich, seitdem das war, sind jetzt auch schon wieder $30 je Aktie angestiegen. Also die Aktie ist auf dem Weg in Richtung
jetzt schon fast die Jahresgebühr unserer WhatsApp-Gruppe.
Quasi schon lange raus. Drin. Ja, genau. Also hätte man jetzt hier schon gute 5% gemacht. Ja, wenn man 4 Aktien gehabt hätte, dann hätte. Trotzdem, geiles Unternehmen, langfristig sehr erfolgreich, sehr stark. Dauerläufer, zählt zu den Qualitätsaktien. Der Rücksetzer jetzt war einfach wieder auf die alten Allzeithochs. Die Tasse mit Henkel wurde gebildet, ausgebrochen. Also der Run wird weitergehen, sehr wahrscheinlich, wenn alles so generell auf der Welt passt. Und ja, Feuer frei für diese Aktie.
Ich glaube, die wurden halt auch von BlackRock ordentlich noch so ein bisschen auch mitgepusht mit den Zahlen, weil sie natürlich ja auch ein Indexanbieter sind.
Kommt bestimmt auch nochmal dazu, ja.
Marcel, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und nächste Woche gibt es unsere Top-Ideen für Januar 2025. Ich freue mich drauf. Mhm. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Sprechwell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Sprechwell aktiv. Da werde ich direkt Fan.